Hallo und herzlich willkommen zum T-Zeit Talk Radio, Ausgabe Nummer 94. Mein Name ist Johannes Heimann und rechts neben mir sitzt heute wieder Jan-David Gude.
Hi.
Ja, Jan-David, wie war's so?
Ja.
Was muss, gell?
Geht ja nicht anders.
Geht ja nicht anders, ja.
Ohne, weißt ja, ne?
Ja, gell?
Da kriegt man immer
Ausschlag und so,
und,
ja.
Und mit ist ja dann auch blöd.
Ja, okay. So ähnlich laufen die Konversation mit meinen Nachbarn auch immer ab.
Du redest mit denen?
Ja, man weiß ja nicht, worüber man reden soll. Dann läuft das meistens auf so eine Phrasendrescherei hinaus.
Ich nicke den Leuten mal wütend zu und gehe weiter.
Wütend?
Lassen Sie mich in Ruhe!
Ja.
Echt?
Sind mit dieser Attitüde in der Hoffnung, dass sie nicht irgendwas sagen oder so.
Och nö.
Das nennt sich dann mimische Selbstverteidigung oder so.
Es ist ganz praktisch, zu seinen Nachbarn Kontakt zu haben.
Wieso?
Die nehmen Pakete an.
Ah, ja, wie hast du nicht festgelegt, wo der Postbote das hin tun soll?
Wo soll das denn hin tun?
Weiß ich nicht, vor die Tür legen, die Tür eintreten und in der Küche platzieren. Kann man doch alles bei DHL festlegen.
Ja?
Ja, ja.
Wobei, so wie ich meinen DHL-Boten kenne.
Ich gebe Ihnen mal einen Schlüssel. Wenn es wenigstens immer der gleiche Bote wäre.
Es ist meistens der gleiche bei mir.
Unser UPS-Bote?
Der kennt mich gleiche. Persönlich. Immer wenn ich dann schon, wenn ich unten war oder so, gell, an der Tür und der kam gerade, ach, da ist er ja. Ach ja, hallo. Ich hab da wieder was für Sie.
Das ist der einzige Verrückte, der es nur Pakete zuschicken lässt in diesem Haus.
Ja.
Alle anderen gehen noch brav in Geschäft.
Ich glaube, die gehen gar nirgendwo hin.
Die siechen in ihrer Wohnung.
Ja. Nein, die gehen in Geschäfte.
Furchtbar.
Denke ich mal. Die sind jetzt alle eher so im Schnitt 50 Jahre älter als ich, deshalb. Naja. Diese blöde Schraube ist ja schon wieder locker.
Das ist aber komisch. Zeig mal. Oh ja.
Ja.
Das Gewinde vielleicht durch, hm?
Das ist aber nicht gut.
Wie alt ist der jetzt?
Warum soll denn das Gewinde durch sein?
Ey, wenn du ständig auf und zuschraubst.
Ich hab das einmal auf und zugeschraubt.
Ja.
Also, dafür ist es nicht ausgelegt.
Das ist kein Spielzeug, mein Freund.
Wahrscheinlich 3 Wochen fällt es halt so in 1000 Teile einfach so spontan auseinander. Wohlgemerkt, wir reden von einem MacBook.
Garantie ist ja auch schon abgelaufen.
Ja, okay.
Dass man jetzt auch noch geht.
Dass es sich überhaupt noch einschalten lässt.
Es fällt halt normalerweise die Klappe hier so automatisch runter, wenn die Garantie abgelaufen ist.
So Sollbruchstelle.
Ja, so mach's auf, knack.
Oh.
Oh, ein neues Gerät wurde angekündigt.
Wird nur noch so ein Apple-Logo angezeigt und du kannst noch so einen Link zum Apple Store klicken.
Genau so.
Mehr geht nicht mehr.
Kannst dann hier so die Kreditkarte gleich durchziehen.
Ja. Das bricht auseinander und dabei offenbart sich ein Kreditkartenlesegerät.
Nicht schlecht. Ja, wie sollen sie denn sonst ein neues kaufen?
Sie haben noch nicht geglaubt, dass das Super 3 wirklich ein CD-Laufwerk ist. Also bitte, ja?
Bitte stecken Sie Ihre Kreditkarte in Super 3.
Was?
Wählen Sie mit der Kreditkarte von der Webcam.
Ja. Ja, die kann ja jetzt Wave, gell?
Oh oh, neues Feature.
Da scheint die Weltverschwörung am Arbeiten zu sein.
Vorsprung.
So wie XKCD geschrieben hat. Hast du es gesehen? Nee. Diesen Comic, wo er so in die, hat er so eine E-Mail nachgezeichnet und dann so in die Adresszeile alle möglichen Geheimorganisationen, Weltverschwörungen, sonst was, die UN, alles Mögliche reingeschrieben und sonst wie, und dann so am Ende und alle anderen, die die US-Politik steuern. Could you please get your shit together? This is embarrassing.
XKCD.
Dann irgendwie so, sincerely yours, a concerned citizen. Oder sowas in der Richtung. Du liest kein XKCD?
Nee.
Wieso nicht?
Ich weiß nicht, finde ich immer so anstrengend.
So an, ja, so intellektuell, ja.
Nee, das ist, Problem ist, das ist Comic, aber es ist so vom Anspruch her wie so ein Essay.
Ja, ist doch schön.
Da bin ich aber nie drauf vorbereitet. Wenn ich so Comic.
Ja, da bist du nicht drauf vorbereitet.
Ja,
wenn in der Situation ist mir das ein bisschen unangenehm dann.
Ja, das Problem ist.
Ich fühle mich dann immer so nah rangegangen.
Ich habe dann in meinem Feed, also wenn ich sowas abonniert hätte, hätte ich in meinem Feedreader eine Kategorie für Comics zum Beispiel.
Hättest du?
Hätte ich, ja. Ah, wenn ich das abonniert
hätte. Damit es jetzt mal so rein virtuell durchspielen.
Genau, so wie ich jetzt auch eine Kategorie für Tech und anderes Gewimsel habe.
Tech? Ja. Ich muss ja immer an Lasertag denken.
T-Tech Time Travel. Dann raffst du das Format nicht, oder? ja, das würde mich halt nur absolut dann verwirren, wenn da plötzlich so viel Texte in Sprechblasen. Was soll denn das? Das gehört sich doch nicht so. Also, nichts gegen XKCD, keine Frage. Wahrscheinlich einer der besten Webcomics, die es da so gibt, aber... Weiß ich nicht. Aber das, liebe Kinder, soll ja auch nicht unser Thema sein heute. Sondern anderes.
Er muss nochmal kurz nachschauen.
Da loot sich doch mal in die Themenliste. Achso, da müssen wir nochmal Kapitelmarke machen.
Ich glaube nicht, dass man das so ins, eigentlich so ins Radio spricht, so, so was doch. Technisches.
Plagiatoren. So.
Überhaupt, wo hast du denn dein Skript hingetan?
Da.
Ach so.
Rückkehr der Politplagiatoren.
Rückkehr ist schon ein lustiges Wort, gell?
Revenge wollte ich eigentlich schreiben. Dark Plagiator. Darth Plagiator. Weißt du, ein bisschen Star Wars Anspielung reinzubringen? Na, egal.
Star Wars macht das Leben süßer, ja.
Auf jeden Fall, TZ Talk Radio berichtete, der Fall diverser Politiker dieses Landes.
Der Fall!
Wir haben sie mit runtergebracht.
Sowieso. Wir alten Trittbrettfahrer.
Tarek Al-Wazir, Claudia Roth, oh nee. Egal, die halt.
Irgendwelche Menschen.
Die Blonde von der FDP.
Die Blonde? Wie ich sie nennen.
Wer war denn der Erste? Das ist der gegelte Lackaffe.
Der Verteidigungsminister. Von und zu hinter Gutenberg.
Den habe ich echt vergessen. Echt? Ich glaube, den könnten sie jetzt mittlerweile als neuen Kandidaten vorstellen.
Das habe ich dir damals erzählt, dass sie das machen könnten.
Das ist der Theodor. Der ist jetzt neu
den
hier.
Den kennt man jetzt noch nicht so gut. Der ist von der CSU.
Der kommt noch einiges von dem jungen Mann. Der ist auch erst 45.
Der hat noch Großes vor sich.
Naja, auf jeden Fall.
Frau Merkels Nachfolger.
Haben wir ja über diverse Plagiatoren aus der Politbranche berichtet. So auch heute, wobei dieser Fall hier ist noch so nicht ganz im Klaren.
Plagiatoren aus der Politbranche.
Naja, so muss man es doch nennen. Die machen doch keine Politik. Die arbeiten in der Branche, aber damit haben wir nichts am Mut.
So. Plagiatoren aus der Politbranche.
Auch kein schlechter Titel. Auf jeden Fall.
Kultusmatratze ist aber auch nett.
Auf jeden Fall geht es um den Herrn Frank-Walter Steinmeier.
Ja.
Dem jetzt von einem BWL-Professor, jetzt nicht lachen, vorgeworfen wird, dass seine Doktorarbeit wohl Plagiate enthält. Das muss man aber differenzieren.
Da steht dubios im Titel.
Genau, da muss man nämlich differenzieren. Der Mann ist nämlich dubios.
Dubios.
Der dubiose
Dubios heißt übrigens zweifelhaft. Für alle, die jetzt nicht das Fremdwörterbuch zur Hand haben.
Der dubiose steht auch hier im Untertitel. Der dubiose Professor Uwe Kamenz.
Da steht der Dortmunder Professor.
Der dubiose Professor steht da.
Dubios, nicht Duvios.
Ja, das habt ihr gesagt.
Ich habe Duvios gehört. Wollen ja hier schon amtlich korrekt bleiben.
Ja. Kennt sich mit Marketing aus. Der hat eine Software geschrieben, behauptet er, die so automatisch Texte nach Plagiaten scannt.
Ne, sowas gibt's ja.
Ja, aber der hat eine eigene geschrieben.
Ach so.
Und,
so am Wochenende.
Das weiß man nicht. Leute, die sich damals angeguckt haben, sagen ja.
Ach so.
Deswegen auch dubios. Also der wirft ihm jetzt auf jeden Fall großspurig vor, dass das halt so seine Arbeit wahrscheinlich abgeschrieben ist irgendwo. Und andere werfen ihm wiederum vor, dass sein Bericht rein im Grunde das ist, was dieses Programm am Ende rausgeworfen hat. Und dass das ja so keine haltbaren Vorwürfe sind, wenn er sich einfach nur auf Software stützt, die von ihm selbst geschrieben irgendwelchen Quatsch analysiert. Ja, das heißt, das ist jetzt so, muss man jetzt gucken, wer ist der größere Spinner?
Naja, also ist da jetzt irgendein Verfahren eröffnet worden? Ich glaube, soweit ich gelesen habe, hat der Steinmeier doch die Universität gebeten, das zu untersuchen, oder?
Genau. Der Artikel, der mir vorliegt, ist vom 30. September und da steht drin, dass der Herr Steinmeier die Uni gebeten hat, dass sie das prüfen soll.
Ja.
Und dass er dem Verfahren unter Umständen, welches dann kommen mag, sehr gelassen entgegenblickt.
Na dann.
Gut, das ist auch so Politsprech, also es heißt, der scheißt sich in die Hosen vor Angst wahrscheinlich.
Naja, gut, das ist der Herr Steinmeier, also.
Das ist der weißhaarige Schröder.
Naja, der Herr Steinmeier ist jetzt, glaube ich, jetzt nicht so dafür bekannt, dass der so gleich sich in die Hose macht, also.
Ja.
Das ist schon eher so die coole Sau.
Nicht so wie der P. Was ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm habe, ist, wie das denn bei den letzten Plagiatsgeschichten so war. Ich meine, in dem Fall ist es jetzt auch ein Akademiker im aktiven Berufsstand als Akademiker, der jetzt dem Steinmeier das Plagieren vorwirft. Weißt du, ob das bei den anderen Sachen auch so war oder ob das da, ich hatte das irgendwie im Hinterkopf, dass das so...
Da gab es einen berühmten Plagiatsjäger.
Ja.
Aber ich dachte, du hättest das Thema jetzt so intensiv jetzt vorbereitet.
So. Ja. Nee, das wäre mir nur einfach, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, ob du da irgendwas vielleicht weißt, weil das...
Ich habe mich damit nicht so viel beschäftigt. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gereizt, diese Plagiatsjagd.
Mich auch nicht, aber ich fand es irgendwie erwähnenswert, weil... Ist halt so.
Ich meine, das ist wissenschaftliches Fehlverhalten von Studenten wird erwartet, dass sie sich daran halten, sowas nicht zu tun. Das droht die Strafe der Exmatrikulation, aber.
Ja.
Ja. Es ist jetzt auch nicht gerade der tolle wissenschaftliche Stil, also es ist.
Ja.
Aber.
Ich wollte es nur mal erwähnen. Da geht es auf jeden Fall was Neues ins Rollen geraten. Es ist jetzt ein bisschen eher ruhig geworden um diese ganzen Plagiatsgeschichten. Da gab es ja Zeiten, da gab es ja jede Woche ein neuer. So erst Gutenberg, dann die Blonde, dann.
Wie hießen die?
Weiß ich nicht. Ich weiß
die war doch aus Heidelberg.
Die war von der FDP. Diese Partei, die früher mal im Bundestag war. Schawan,
die war auch mal angeklagt.
Wie heißt denn die blonde Politikerin?
Von der FDP.
Brigitte. Waltraut. Koch-Merin. Sagt Adua aus dem Chat. Koch-Merin. Silvana. Die Silvi, natürlich. Wie konnte ich sie vergessen?
Die Silvi.
Ja, und dann noch der Gyrosmensch Plagiatoris, auch von der FDP. Galafanakis, ne, wie hieß er denn? Der Grieche von der FDP.
Der Grieche. Oh Mann.
Schlachtplatte Domikonos oder wie das?
Jetzt wirst du viel.
Egal. Ich wollte es nur mal erzählen, weil ich irgendwie. Das reißt halt einfach irgendwie nicht ab.
Ja, mein Gott, ich wette mal, da gibt's einen ganz bestimmten Prozentsatz aller Arbeiten, die eine höhere, zu hohe Zahl an Plagiaten haben.
Ja.
Und zwar durch alle Bänke durch. Ist halt so. Ich wette, darauf wurden auch schon ganze wissenschaftliche Karrieren aufgebaut. Ich würde mal sagen, da gibt es einen gewissen Prozentsatz der Arbeiten, die da falsch sind und fehlerhaft sind, aber ja, ein Teil kommt halt durch, ein Teil kommt nicht durch, aber diese so quasi da Meuten heraufziehen, um die dann aus dem Dorf zu jagen, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.
Ja.
Das ändert ja auch irgendwie nichts am Problem.
Nö. Ist auch mehr so ein Unterhaltungsthema aus meiner Sicht.
Ja, aber es wird so inszeniert als großes Wissenschafts- bzw. Gesellschaftsthema. So.
Ja, so wie das.
Dabei ist das gesellschaftliche Problem ja eher das, warum ist der so, warum sind Menschen so geil auf diesen Titel, dass sie dafür dann sowas machen?
Naja. Ja, das ist dann hier Zeitung XY. Der und der hat seinen Doktortitel unredlich erworben.
Nein.
Wie konnte er nur? Hängt ihm auf vom nächsten Baum. Also.
Ich finde auch mehr so diesen Zirkus darum herum lustiger. Als das eigentlich. Diesen
Medienzirkus?
Ja, ja, ja. Die, die sich dann alle darüber aufregen. Ich meine, wir regen uns ja auch auf. Aber
ja, halt haben wir auch mal gemacht. Ich weiß, das haben wir, so haben wir auch viel gemacht so in den vergangenen Monaten. Aber irgendwie inzwischen.
Ja, als es noch neu war mittlerweile, finde ich das halt so.
Naja. So im Rückblick finde ich das jetzt gar nicht mal so intelligent.
Sich darüber lustig zu machen, oder was?
Ja, was heißt lustig zu machen? Das so als so Problem zu inszenieren.
Ja, ist aber gut, das ist ein guter Lückenfüller, wenn man kein Thema hat.
Ja.
Okay. Kommen wir zu einem noch viel besser recherchierten Thema als das vorhergegangene.
Das hast du da reingeschrieben, da kann ich nichts für.
Ich habe es auch vergessen, wieder rauszunehmen, das ist so eher das Problem.
Ja, da müssen wir ja nicht drüber reden.
Ja, doch, nee, nicht. Es geht auf jeden Fall um Überwachung weiterhin.
Oh Gott, er macht wirklich.
Ich muss halt mal ein bisschen seichter drüber reden, das geht doch alles gut.
Was?
T-Tech, Time Travel, wird schon.
Ja, aber wenn du so einen Kram da reinschreibst, dann kannst du ihn ja wenigstens mal.
Ja. Also, wissenschaftliche Studien haben ergeben.
Keine dubiosen Studien.
Ach ja, dubiose Dortmunder Studium. Studien haben ergeben.
Studenten, Studien, ach, such doch was aus.
Also sowohl, ich glaube, der Guardian als auch die Zeit, und die schreiben ja alle voneinander ab, auf jeden Fall.
Ja.
Ich habe das da vor 2 Wochen reingeschrieben, irgendwas stimmt da bestimmt von. Ist der BND und die GCHQ-Zeitung und auch die NSA alle gleich schlimm. Also wissenschaftliche Studien haben.
Wissenschaftliche Studien, soweit ich weiß, behaupten Forscher. Und ich habe nur die ersten 3 Zeilen des Artikels gelesen.
Es ging auch gar nicht um irgendwelche Studien. Das ist ja nur ein Witz, nicht ganz der Dreise. Ich meine, okay. in den Snowden-Dokumenten wäre auch so mit rausgekommen, dass so, oh, ach ja, der BND macht übrigens diesen ganzen Klimbim auch mit,
sag bloß,
auch Deutsche abschnorcheln und so weiter.
Ja, das lockt ja keinen mehr hinterm Ofen hervor.
Und dann habe ich die Tage nochmal, ich glaube, das war auf Spiegel Online, gab es da nochmal hier so, ja, bam, BND hat die gleichen Befugnisse wie NSA und sehr lustig, dass die NSA, obwohl sie ja entgegen ihrer eigenen Aussage den amerikanischen Staatsbürger nicht zu überwachen, den trotzdem überwacht. Also,
ja, nicht direkt.
Doch.
Nein, du verstehst das einfach nur falsch.
Also die Ausgangslage dieser Situation war meines Erachtens, dass die NSA den Rest der Welt, aber nicht die Amerikaner bespitzelt und der BND den Rest der Welt, aber nicht die Deutschen und die sich dann gegenseitig die Dokumente zuschieben, die sie brauchen.
Das war dann aber doch zu kompliziert. Das haben sie dann gelassen, machen es gleich direkt, oder was?
Genau. BND überwacht auch Deutsche und NSA überwacht auch Amerikaner und GCHQ überwacht auch Engländer. Wobei, die lassen sich auf dem Klo filmen. Also das ist jetzt keine Herausforderung. Ja, das ist alles irgendwie, das wird nicht besser. Und im Gegenteil,
ich habe in Großbritannien tatsächlich mal eine Kamera am Klo gesehen.
Ich habe mir letztens ein Video vom Sonneborn gesehen, wie er Leuten, bei den Leuten zu Hause eine Kamera aufgestellt hat. Ja, das ist jetzt wegen der neuen Überwachung. Die so, muss das jetzt sein? Gut, ich meine, es ist ja für eine gute Sache.
Echt?
Ja.
Oh Mann.
So ins Wohnzimmer. So direkt so neben den Fernseher. Und so, ja gut, aber wenn sie da hinten jetzt ins Badezimmer und sich hinter der Tür verstecken, dann können sie auch ungestört reden. Wir müssen halt ein bisschen leiser reden.
Echt? Ja. Wie hat er das denn gemacht?
Ja, du weißt ja, wie der so immer ankommt mit seiner Art. So.
Keine Ahnung, wie der ankommt. Ich kenne ihn nicht so gut.
Da musst du mal ein Video gucken. Auf jeden Fall kommt er sehr staatsmännisch rüber. Also so. agiert quasi schon wie Vollblutpolitiker und der sagt halt auch seinen Namen und anscheinend hören die Leute nicht zu, wenn der was sagt.
Okay.
Und ja, ich bin hier vom Traller der Partei, die Partei. Und
ab für Staatssicherheitsüberwachung.
Genau,
und
genau
so.
Sektor Gestapo oder wie auch immer. Und mhm. Ich muss das hier, diese Kamera bei Ihnen installieren.
Ich bin von der geheimen Staatspolizei.
Naja. Scheint ja zu funktionieren.
Ja klar, warum nicht? Haben wir das mit der Überwachung jetzt auch endlich abgehandelt?
Nee, das ist jetzt eigentlich das Aufreißer, der Anreißer, der Aufreißer zum nächsten Thema.
Ach so.
Nämlich die Firma BitTorrent.
Ja. Die Firma.
Das ist eine Firma.
Bit. Ist eine Firma und ein Protokoll, nicht wahr?
Genau.
Und die Software.
Genau. Und die Firma BitTorrent plant gerade einen neuen Messenger.
Ach, die auch?
Ja, das ist
das ja... Das macht man doch jetzt aus gutem Hause, oder?
Genau, also dieser ganze Überwachungsskandal war ja quasi nur ein Kickstarter-Projekt für neue Messenger.
Das haben nur alle falsch verstanden. Inklusive genau. Herrn Snowden. Der hat das nur einen falschen Hals gekriegt.
Richtig, und die... Firma BitTorrent macht da jetzt auch einen Messenger und zwar ist das jetzt noch so in der Alpha, man kann sich dazu einladen lassen. Interessant daran ist das natürlich mit End-to-End-Encryption und so weiter, das ist ja, hat ja heute jeder. Aber das Ganze funktioniert...
Kommt drauf an, wie gut sie ist.
Ja, na klar, da kann ich jetzt aber so nichts zu sagen, weil da weiß man nichts Genaues. Was man aber weiß, ist, dass das Ganze serverlos funktionieren soll.
Mhm.
Das heißt, ähnlich wie BitTorrent mittlerweile fast trackerlos funktioniert, funktioniert dann der BitTorrent-Chat dann auch serverlos. Wie sie das jetzt genau regeln, ist mir jetzt nicht so ganz klar, aber ich meine, die Technik und das Protokoll dazu müssten sie ja eigentlich haben. Das wird dann wahrscheinlich so funktionieren, dass einfach jeder Client auch ein Server ist und dementsprechend dann...
Naja, so wie bei Torrent halt.
Ja. Meine ich ja.
Da gibt es doch diese, wie heißt das, verteilten Hash-Tabellen, mhm. die dann da weitergeschoben werden.
Genau.
Ja.
Finde ich cool.
Also ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber so, das ist so das Stichwort, was mir dazu einfällt. Gibt sicher Menschen, die können einem das genau erklären, wie BitTorrent funktioniert.
Ja, ja, klar. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Würde mich dann mal interessieren, ob das dann auch so mit dem also was jetzt mein Bedenken ist, diese Messenger werden ja, ich würde mal sagen, zu 90% auf Mobiltelefonen benutzt. Und ich kann mir jetzt, weiß ich nicht, ob das ein serverloser Chat auf iPhones und generell machbar ist, weil ja dann immer noch die...
solange die abläuft.
Ja, solange die abläuft. Aber das tut es ja in 90% der Fälle nicht, sondern wartet darauf, dass ein Push vom Server kommt.
Ja, Push-Benachrichtigungen funktionieren ja nicht, ne?
Richtig. Vielleicht aber doch. Vielleicht haben sie sich irgendwas Schlaues überlegt.
Vielleicht baust du einen eigenen Relay-Server. So wie bei, wie heißt das, wo man Dateien austauscht? BitTorrent Sync.
Ach so, ja, das kann sein.
Kriegst du dann so eine Server-Software?
Wenn sie das einem so geben, dass man das nicht merkt, ist das natürlich cool.
Was heißt nicht merkt?
Naja, das ist so quasi, wenn du einen Client auf deinem Computer laufen hast, dass er automatisch auch dein iPhone anpingt zum Beispiel. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Naja, ist ja auch egal. Ich meine, das werden wir dann sehen, ob und wie das dann funktioniert. Aber ich finde es auf jeden Fall eine interessante Sache.
Heißt ja auch nicht, dass es das Massenprodukt gibt. Also es kann ja sein, dass sie da nur für sehr spezielle Anwendungszwecke...
Vermutlich. Ich meine, BitTorrent als File-Sharing-Protokoll und BitTorrent, die BitTorrent-Sync-Geschichte ist ja auch jetzt nicht gerade für jedermann.
Ja, BitTorrent-Sync ist ja auch nicht so One-Click-Install oder so.
Richtig. Wobei ich ja eigentlich die ganze Zeit noch auf den Messenger warte, der ihn quasi Kreti und Pleti benutzen kann und trotzdem sicher ist.
Ja, Freema, oder? WhatsApp.
Genau, wo sie jetzt die Server gehackt haben.
Ja?
Mhm.
Ach ja.
Also es war nur der DNS-Server, aber immerhin. Ja, Threema, weiß ich nicht. Nutze ich immer weniger. Nervt mich irgendwie. Wahrscheinlich deswegen, weil es selbst auf einem 5S irgendwie komisch läuft. Also.
Ich bevorzuge einfach Java.
Ja.
Dieses, was du benutzt, das IM Plus für iPhone?
Mhm.
Das gab's letztens kostenlos.
IM Plus gibt's immer kostenlos. IM Plus Pro ist das, was ich
habe. Ja, das gab's kostenlos.
Ja.
Ja, aber ich habe keine Encryption gekauft und deshalb kriege ich immer, das ist ganz lustig, also ich kriege jetzt immer, Jan David hat immer standardmäßig die Verschlüsselung an.
Mhm.
Das heißt, ich kriege immer auf mein iPhone eine Nachricht mit sehr viel Gibberish, wo oben drüber steht, Client requested encrypted connection.
Mhm.
Dann mache ich meinen Java-Client auf meinem Laptop an. Und dann schickt sein Telefon, so genial wie es ist, die Nachricht nehme ich an meinen Laptop und ich kann sie entschlüsselt lesen. Hey!
Okay. Mein Telefon schickt Nachrichten an dich? Woher weißt du denn, dass ich von meinem Telefon geschrieben habe?
Vermutlich.
Weiß ich nicht.
Dein Client müsste eigentlich intelligent genug sein, mir nicht solchen Mist zu schicken, ich will jetzt hier Encryption machen, du konntest es aber gar nicht. Mach mal an. So ungefähr. Und darunter dann halt so ein Block von, weiß nicht mehr, was das genau war.
Ja. Ja, ich weiß nicht, das mit dem IM Plus Pro auf dem iPhone und dann in Kombination mit Adium auf dem Mac, das ist irgendwie nix.
Nicht?
Nee, ich bin ja dazu übergegangen, dich nur noch über den Mac anzuschreiben, weil...
Ach ja.
Deswegen funktioniert es auch momentan. Zum einen, weil IM Plus die Verschlüsselung immer deaktiviert hat, wenn du ihn geschlossen hast.
Also wir sprechen jetzt hier von OTR, Verschlüsselung genau. Off the Record.
Genau. Die hat das immer beendet. Das gab es jetzt in einem Update, das hat die auch automatisch wieder herstellt, wenn du die App wieder startest.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, wenn du mit anderen Clients wechselst, dass er dann ein Problem kriegt, weil wahrscheinlich der Fingerprint von den Geräten nicht zueinander passt irgendwie.
Ja, natürlich nicht. Der wird ja generiert auf dem jeweiligen Gerät.
Ja. Das heißt, du müsstest dann eigentlich die Session erstmal wieder beenden und dann woanders wieder aufmachen. Das
richtig.
Ist weiter. Das ist alles...
Das ist alles mit der Off the Record, das ist nicht so ideal. Verlassen wir uns einfach auf die sichere SSL-Verbindung. Sicher ist sicher.
Ja, deswegen hätte ich ja gerne BitTorrent-Chat für jedermann oder von mir aus auch Hemlist, da weiß man auch noch nicht, was kommt.
Hemlist? Ach, von diesen Flatter-Geizkragen da.
Genau, die Leute von Flatter und Pirate Bay doch auch, oder? Teilweise.
Weiß ich nicht.
Die schrauben ja auch an einem Messenger.
Es gibt nur so interessante Rechnungen, wie viel Flatter eigentlich von den ganzen Geldern für sich selber einsteckt.
Ja, und?
Wie schon viel? Ganz schön viel.
Ja?
Ja.
Na, ist doch gut. Wenn es dafür den Service weiterhin gibt.
Ja, das ist teilweise ziemlich erheblich, wenn man das alles so zusammenrechnet. Naja, anderes Thema.
Ja.
Bevor wir jetzt hier schwallen.
Ja.
Und zwar Silk Road. Kennst du Silk Road?
Nope.
Du kennst nicht Silk Road. Oh, okay. Kennst du das Tor-Netzwerk?
Ja.
Tor-Netzwerk ist ja dieses, wie bezeichnet man das? Wo du über verschiedene Proc-Wände die Software benutzt, wird deine Internetanfragen, um es jetzt mal ganz doof auszudrücken, über verschiedene Computer umgeleitet, sodass letztendlich die Herkunft der Anfrage verschleiert wird.
Mhm.
Ja?
Ja.
Und es gibt auch die Möglichkeit innerhalb, also es gibt einmal, dass innerhalb des Tor-Netzwerkes Ressourcen vorhanden sind, oder es gibt sogenannte Exit-Nodes, die dann ins normale Netz leiten. Mhm. Also das Tor-Netzwerk funktioniert so, dass du dann durchgeleitet wirst von Knoten zu Knoten, so, und dann kommt irgendwann der Exit-Knoten und da kommst du dann, geht dann die Verbindung raus zum eigentlichen Internet.
Da, wo du hin wolltest.
Sozusagen, jetzt ja. Logisch gesprochen. Und es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass Ressourcen innerhalb des Tor-Netzwerkes liegen.
Mhm.
So, dass,
ist das dann schon Darknet?
Darknet spricht man, es ist so ein schwammiger Begriff, aber bedeutet häufig sowas, Dinge, die nicht von Suchmaschinen etc. so erfassbar sind. Das bedeutet, würde aber eigentlich auch dann sowas wie Facebook-Inhalte umfassen. Darknet, oder man bezeichnet das als schwer auffindbare, halblegale Inhalte, aber das ist dann, ich weiß nicht, um den Begriff kann man sich streiten, wie weit man den ausdehnt.
Okay.
In der Internetforschung. Auf jeden Fall, beim Tor-Netzwerk ist es ganz lustig, gab es eben diesen Handelsplatz, Silk Road, also Seidenstraße.
Mhm.
Ja. Und da konntest du von Drogen bis hin zu Auftragsmördern quasi alles erwerben.
Stimmt, das habe ich gelesen, dass das jetzt runtergenommen haben.
Und ja, Drogen waren da so der Hauptumschlagpunkt, also ob das mit den Auftragsmördern tatsächlich so da realistisch war oder nicht, ist schwierig zu beurteilen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das war auch dann teilweise verbunden mit, soweit ich weiß, mit Foren, wo du dich über alles mögliche austauschen konntest und da Handel betreiben konntest. Und das Ganze wurde relativ rigide beherrscht von einem Betreiber.
Ja.
Oder was heißt rigide? Schon nach gewissen Grundvorstellungen, wie, ich glaube, Kinder durfst du nicht verkaufen oder so. Am Anfang durftest du auch keine Waffen verkaufen, das wurde dann irgendwann
gelockert?
Ja.
Mhm.
Ja, konntest du auch dann Schusswaffen erwerben. Soweit die Nacherzählung. Ja, die amerikanischen Behörden haben es geschafft, Silk Road den Betreiber von Silk Road auswendig zu machen und die Seite offline zu nehmen.
Diese Seite befand sich im Tor-Netzwerk.
Ja. Und es gab in letzter Zeit schon, ich stecke da jetzt nicht so tief drin, aber soweit ich es an der Oberfläche mitbekommen habe, gibt es da schon eine ganze Zeit jetzt so Diskussionen, wie sicher eigentlich das Tor-Netzwerk ist, vor allen Dingen unter Anbetracht, wenn zum Beispiel die NSA oder auf jeden Fall irgendwelche staatlichen Behörden auch Tor-Knoten betreiben und welchen Zugriff können sie dann tatsächlich auf die durchfließenden Daten erreichen oder nicht.
Mhm.
Offensichtlich haben sie es auf jeden Fall geschafft, den Betreiber von Silk Road ausfindig zu machen. Und zwar über irgendwie, auf gewisse Weise kann man es vielleicht bezeichnen als gute alte Polizeiarbeit, aber es hat schon viel mit Internet zu tun. Und zwar, soweit es im Moment bekannt ist, hat sich dieser Betreiber eine Frage gestellt auf Stack Overflow.
Mhm.
Ja, und hat dafür seinen echten Namen benutzt. Und hat da irgendeine Frage gestellt mit PerlScript war es, glaube ich, und dem Tor-Netzwerk. Und das soweit so gut, gell? Das war schon so ein bisschen auffällig, weil diese Art von technischer Kombination hat dann später eben Silk Road eingesetzt, aber das war so total schwammig. Auf jeden Fall hat er daraufhin nachdem er da seinen normalen Namen benutzt hatte, den Nutzernamen geändert in einen Nutzernamen, den er häufig im Zusammenhang mit dem Tor-Netzwerk beziehungsweise mit Silk Road benutzt. Inklusive der Fake-E-Mail-Adresse.
Profi.
Und so haben sich dann so Stück für Stück Dinge entblättert, wo man festgestellt hat, ist zwar sehr um seine Identität bemüht gewesen, da gab es nämlich auch so ein Interview vor ein paar Wochen, Monaten mit der Wired oder so mit ihm. Und er war schon sehr um sein Undercover-Leben bemüht, aber offensichtlich nicht so wirklich.
Okay.
Also er schien da schon ein bisschen selbstbewusst zu sein. Und wie sagt man auf Deutsch, faces criminal charges. Ihm wird jetzt vorgeworfen, da einen Drogenumschlagsplatz betrieben zu haben.
Mhm.
In nicht gerade niedrigem Niveau.
Okay.
Dann gibt es Ermittlungen gegen ihn wegen Auftragsmorden.
Okay.
Also da scheint irgendwie eins davon, also mindestens zwei Fälle, einer davon scheint irgendwie fake zu sein, der andere ist man sich, soweit ich weiß, mein letzter Stand, nicht so sicher, weil da hat ihn offensichtlich irgendjemand bedroht, dass er seine Identität offenlegen würde, wenn nicht irgendwas passiert, und daraufhin ist da irgendwie Geld geflossen, sonst wie, weiß man nicht so genau, und dann gab es ein Bild von der Leiche und aus Kanada, und man weiß nicht so genau, was da Sache war. So mein letzter Stand.
Okay.
Ist schon ganz übel eigentlich. Also schon, der Typ scheint jetzt nicht gerade so der nette Typ von nebenan zu sein. Vielleicht auch doch, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat das Tor-Netzwerk dadurch schon einen ganz schönen, vielleicht einen Knick bekommen, zumindest im Image.
Also so wie ich das jetzt verstanden habe, ja, müsste es eigentlich nur im Image einen Schaden genommen haben, weil das ja, wie du auch gesagt hast.
Ja, es ist nicht so genau absehbar, inwiefern die Sicherheit des Tor-Netzwerkes jetzt angegriffen ist.
Ja, aber so wie ich das verstanden habe, wurde er ja gefasst aufgrund von sauberer, ehrlicher Polizeiarbeit.
Ja, ja, eben. Also schon irgendwie. Also,
oder anders gesagt, er war zu blöd, weil.
Sie haben natürlich auch die Seite auseinandergenommen. Sie haben auch irgendwie, soweit ich mich erinnere, 100 verschiedene Bestellungen auf Silk Road gemacht, um da.
Ja, das sind ja alles legitime Mittel.
Um das näher einzukreisen. Aber ich finde das immer schön, wenn so viel damit geworben wird. Wir brauchen hier Überwachung, noch mehr Überwachung, noch mehr Überwachung. Mhm. Und wir werden dann tatsächlich Menschen, die als Verbrecher eingestuft werden, gefangen. Meistens durch einfach solide Ermittlungsarbeit.
Ja.
So zumindest das, was öffentlich wird. Weiß ja nicht, was noch dahinter steht, aber man will ja jetzt auch keine Verschwörungen hier verbreiten.
Ja, gut. Verschwörung.
Ich glaube ja sowieso, dass es viel weniger Verschwörungen gibt, als man denkt.
Möglich, ja. Ja, dieses Tor und Darknet und so weiter, das ist alles so.
Ja, Darknet, wie gesagt, je nachdem, wie du den Begriff fasst, musst du jetzt nicht so nicht nur unbedingt diese halblegale Szene da fassen. Das kannst du auch, Bibliothekskataloge drin fassen, die jetzt so von, ja. Oder irgendwelche anderen, oder Datenbanken von irgendwelchen Verlagen oder so, wie du sie über die Uni kriegst, du da Zugriff drauf. Aber du hast natürlich ohne den Zugriff über die Uni hast du keinen Zugriff auf diese speziellen Fachdatenbanken. Das ist in gewisser Form auch ein bisschen Darknet, weil das ist halt im Dunkeln von der Öffentlichkeit.
Okay, ja. Aber das jetzt mal so definiert als sich im Tor-Netzwerk, also so ein Parallelnetz quasi zum Internet mit unter Umständen halblegalen Inhalten, ist interessant. müsste man sich mal mehr mit befassen eigentlich.
Womit?
Ja, mit so, nicht nur Tor, sondern auch so dem ganzen...
I2P?
Mit dem ganzen Netz, was sich dahinter noch befindet.
Naja. Ich habe vor einiger Zeit einen interessanten Artikel über das Tor-Netzwerk gelesen. Den habe ich auch, glaube ich, irgendwo gepostet.
Auf deinem Blog?
Ja, kann sein. Weiß ich nicht mehr. Da ging es darum, ob man das eigentlich als böse verurteilen sollte, sowas wie Silk Road. Und
ist ja eigentlich nichts anderes als ein Schwarzmarkt, oder?
Und ob das alles irgendwie... Und soweit ich mich erinnere, war die Argumentation dann teilweise auch so, dass gesagt wurde, ja, dass die Polizei gesagt hat, es ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, dass es das gibt, weil wir sind noch nie so einfach in Kontakt gekommen mit Verbrechern.
Tja. Naja, ich meine...
Weil du darüber dann über entsprechende, weil die Polizei natürlich entsprechende Kommunikationskanäle auch nutzen kann, ja.
Also, naja, klar.
Es ist halt ein, es ist ein Netzwerk, was durch diese Anonymität natürlich gewissen Schutz bietet, aber es eben auch möglich macht, dass die Polizei, dass ermittelnde Behörden, sagen wir es mal so, auch darauf Zugriff, bei anonymen Zugriff erlangen können.
Ja, und ich glaube vor allen Dingen, dass das im Grunde nur, also diese Art von Schwarzmarkt und was weiß ich für Handel, den wird es ja wahrscheinlich so auch geben, ohne irgendwelche Netzwerke. Und das ist dann halt einfach nur ins Netz ausgelagert. Also, das ist jetzt nichts Neues, dass Leute irgendwie halblegale Sachen verkaufen.
Ja, ja, natürlich, ja, eben. Also es ist nur da leichter für die Polizei sogar beobachtbar.
Ja.
Ob es tatsächlich mehr wird dadurch, keine Ahnung.
Ja, das weiß man halt nicht, aber es wird dann gerne mal behauptet.
Hm.
Nur weil Sachen sichtbarer werden, heißt ja nicht, dass sie nicht vorher auch schon da waren.
Ja.
Ich meine, wenn Tante sowieso in ihrem eigenen Haus Waffen verkauft, kriegst du es halt nicht mit. Tja.
Das ist Tor und ähnliche Kommunikationswege sind schon so ein ganz eigenes neues Medium mit dieser quasi anonymen Kommunikation.
Ja. Wie gesagt, müsste man sich mal mit beschäftigen eigentlich. Das geht immer so. Ich hab zwar die Tor-Software.
So ein bisschen philosophisches Problem, ja.
Inwiefern?
In dem, was ich sagte. Auf gewisse Weise anonyme Kommunikation.
Was ist daran ein philosophisches Problem?
Weil das neu ist.
Verstehe ich trotzdem nicht.
Lass dich mehr drüber nachdenken, kann ich es besser ausformulieren. Entschuldige, du willst dich mehr mit Tor beschäftigen, ja?
Ja, wäre bestimmt interessant. Also, ich hab die Software hier auf meinem Rechner und immer wenn ich dann das benutze, merke ich immer, wie langsam alles ist und habe ich keine Lust mehr.
Naja, wenn der da jedes TCP-Paket über 40 Stationen schickt.
Dass das nicht anders geht, ist mir schon klar. Nur das ist halt so.
Oder was heißt über 40 Stationen? Muss ja auch bedenken, dass die Knoten, die da an der Arbeit sind, nicht unbedingt jetzt auch. Das ist jetzt nicht der D6 in Frankfurt, gell? Also.
Schon klar. Sollte man kein BitTorrent drüber machen, das wird davon nicht schneller.
Ja, für BitTorrent gibt es ja VPNs.
Richtig.
Die man dann mit Bitcoins bezahlt. Bitcoins sind ja quasi legal inzwischen.
Das
zumindest
stimmt.
In Deutschland.
Wolltest du jetzt eigentlich über das Thema hier noch reden oder kann das weg?
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Meinst du?
Wenn du was dazu
passt nicht
hast.
So rein, ich weiß.
Ja,
dann lass was weg.
Du kannst auch ans Ende stellen, wie du willst.
Ja, dann heben wir es erstmal für später auf.
Okay.
Passt jetzt gerade nicht so rein.
Machen wir weiter mit einer kleinen Meldung, die mir so aufgefallen ist in der letzten Zeit. Und zwar, dass der Schriftsteller Ilya Trojanow auf einen Germanistenkongress in den USA eingeladen war und nicht hin konnte, weil ihm die Einreise verweigert wurde. Und da hieß es dann, ja, nö, flieg mal nach Hause, tschüss. Und wer den Schriftsteller kennt, der weiß, dass so was Überwachung und diese ganzen Geschichten angeht, da sehr kritisch dem gegenübersteht und hat auch schon mindestens ein Buch darüber geschrieben, über den bösen Überwachungsstaat. Zusammen mit Julie C., wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall noch so eine weitere Auswucherung dieser Überwachungsgeschichte, die wir jetzt hier...
Ich fand das so einen schönen Feuilleton-Aufreger.
Inwiefern?
Ja, mein Gott, da wird halt einem Feuilletonisten, einem politischen Schreiber aus Deutschland die Einreise in die USA verweigert. So what?
Ja, das kann man so oder so sehen. Wenn das jetzt Saudi-Arabien gewesen wäre und das Saudi-Arabien kritisch gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, nee.
Die USA ist ein eigenes Land. Es gibt keine Verpflichtung, dass die überhaupt irgendjemand einreisen lassen.
Ja, aber trotzdem brüsten sich die.
Ey, was brüsten die sich? Also es gibt ein paar Länder auf der Welt, die haben Visafreiheit in die USA, unter anderem Deutschland. Brauchst du kein Visum, um in die USA einreisen zu können? Die meisten Länder der Erde brauchen ein Visum, um in die USA einreisen zu können. Das heißt, es ist genehmigungspflichtig, bevor du überhaupt die Reise antrittst.
Ja.
Das ist das Hoheitsrecht der USA, jedem, den sie lustig sind, der ihnen der Nase ihnen nicht gefällt, zu verweigern, da einzureisen.
Ja, ist aber trotzdem, dann passt nicht so ganz zu der Ausrichtung, wir sind eine tolle Demokratie und sind voll für Meinungsfreiheit.
Ja, innerhalb ihrer Demokratie. Das hat doch nichts mit den anderen Ländern zu tun.
Ja, natürlich, aber trotzdem, das merkst du trotzdem, dass das irgendwie...
Außerdem weiß er nicht, aus welchen Gründen und warum. Das ist wahrscheinlich irgendwie ja, automatisch ja sonst wie, er ist irgendwo in irgendeinem Zusammenhang auf einer Liste, wo ihm dann gesagt wird, Einreise verweigert, das geht denen sowas von am Arsch vorbei, wer das ist.
Schon klar. Ich fand es trotzdem interessant.
Da gehen da nicht die Lampen an. Oh ja, da ein politischer Schreiber aus Deutschland.
Regierungskritiker.
Der ist wahrscheinlich irgendwie über irgendwas auf die Liste eher nicht so gerutscht und kriegt da ja standardmäßig erstmal die Einreise verweigert, mein Gott.
Tja, ich fand es trotzdem irgendwie erwähnenswert. Allein schon, weil das halt so...
Weißt du, wem wir alles die Einreise verweigern? Also.
Nö.
Naja, wenn du nicht aus der EU bist, dann hat Deutschland keine Verpflichtung, dich einreisen zu lassen. Da gibt's auch lustige Leute, die dann abgewiesen werden.
Ja.
Ich habe letztens, saß ich in der Mensa, haben sich so ein paar Studenten neben mir unterhalten, so, ja, ich brauche für alle europäischen Länder ein Visum. Ich darf mich quasi überhaupt nicht bewegen. Die nächste nebendran, ah ja, ich darf da und da hinreisen, aber sonst wie, gell, so. Ja, ich darf nur in die Türkei ohne Visum einreisen. Ah, super. Alle anderen Länder wollen mich nicht. Cool. Wie bist du nach Deutschland gekommen? So.
Tja.
Es ist nun mal das Hoheitsrecht der Länder zu entscheiden, wer einreisen darf und wer nicht. Und
das heißt ja nicht, dass ich das gutheißen muss.
Ja, was heißt gutheißen? Also ich denke, es ist ein alltägliches Phänomen.
Davon gehe ich aus, aber wie gesagt, weiß ja nicht, was ich gut finden muss.
Und das ist ja schon, ich finde es ja schon immer wieder bemerkenswert, dass man überhaupt kein Visum braucht, um in die USA zu reisen als Deutscher. Was? Das ist bemerkenswert.
Naja.
Ja, nur weil du das Schengen-Abkommen gewöhnt bist, dass du hier überall rumcruisen darfst, wie du lustig bist. Das hat aber noch nichts mit internationaler Politik zu tun.
Du bist manchmal so absolut konservativer Traditionalist ist unfassbar.
Ich heiße ja nicht, dass ich das gut finde. Toll wäre es, wenn wir alle hin und her reisen könnten, wie wir wollen, aber ich muss ja ein bisschen auf dem Boden bleiben. Ich meine, so ist es halt.
Ich sag, das ist jetzt aber blöd, dass die den da nicht reinlassen. Das dürfen die, das ist deren gutes Recht, wenn der so ein Arschloch ist.
Naja, ich sag ja nicht, dass er ein Arschloch ist,
aber...
Ich sage ja nicht, dass er ein Arschloch ist, aber er kann, ich finde es auch gut, was er, dass er da kritische Texte schreibt und sonst was, gell? Die kann ich nicht beurteilen, ich habe sie leider nicht gelesen, aber man muss eben den USA auch ihr Hoheitsrecht zuerkennen, dass sie eben abweisen dürfen, wen sie wollen.
Ja. Aber gut heißen muss ich es trotzdem nicht.
Ich heiße es auch nicht unbedingt gut. Es ist ja auch die USA sind ein sehr mächtiges Land, sind ein sehr zentrales Land, also wie die ihre Einwanderungs- oder Einreisepolitik gestalten, färbt ja auch wiederum ab.
Ja, vor allen Dingen hat es halt die ganze Geschichte so ein Geschmäckle.
Findest du?
Zumindest behaupten es alle. Eben wegen jetzt hier Bürgerrechte und Demokratie und Überwachung.
Das verstehe ich nicht. Die USA garantieren ihren eigenen Bürgern Bürgerrechte. Was hat das mit ihm zu tun?
Nee, du verstehst nicht, dass andere Leute nicht wissen, was Bürgerrechte sind, inklusive mir, bis vor letzter Woche. Das heißt dann, das gilt für die alle.
Garantieren dem Herrn, wie heißt er?
Trojanow.
Die garantieren Herrn Trojanow nur, dass sie ihn nicht umbringen, weil das dürfen sie völkerrechtlich nicht unbedingt so, weil das wäre dann wahrscheinlich ein Angriff gegen die Deutschland, aber...
Ja, als ob das die USA interessiert, was irgendwelche Völkerrechte sagen.
Ja gut, stimmt auch, ja. Wir haben ja letztens jemanden verhaftet, gell? In Libyen war das?
Wer?
Den im Komhan von Al-Qaida.
Haben wir nicht gleich erschossen?
Nee, verhaftet. Der wird gerade verhört.
Waterboarding.
Nein, verhört.
Achso.
Boah, so schlimme Wörter nehmen wir hier nicht in den Mund, ja. Also.
Ihm wird vorgegaukelt, dass er ertrinkt. Ach so, okay.
Ja, siehst du, kann Herr Trojanow froh sein, dass sie nicht das mit ihm machen. Das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen.
Zum Wasser.
Naja, Personalkosten, gell? Also.
Haben nicht mit zwei Maschinen oder sowas?
Naja, muss ja schon jemand festschnallen und so. Stimmt. Und betäuben. Was weiß ich.
Okay, machen wir weiter. Das gibt's uns. So. Jetzt aber. Das erste Apple-Thema für heute. Apple kauft Q.
Apple kauft Q.
What is in a Q?
Eine Warteschlange.
Aha.
Oder?
Also.
Nee. Schreib mal anders.
Genau. Aber Schweiß wird genauso gesprochen.
Ja, scheiß Englisch, gell?
Homophon heißt das.
Da behalten wir es wieder mit den Amerikanern. Die Sprache können sie auch nicht.
Hätte Sprachwissenschaft studieren sollen.
Ja. Unbedingt.
Ich weiß, dass das homophon ist, also.
Tja, weil du die zwei ersten Sitzungen in der Einführungsvorlesung zur Sprachwissenschaft warst. Herzlichen Glückwunsch, ich auch. Davon bist du noch kein Sprachwissenschaftler. Nur weil ich das Vorwort mal in einem BWL-Buch gelesen habe, bin ich auch noch kein BWLer.
Machen wir uns nicht wieder neue Feinde. Also, als Q noch Grapplin hieß, habe ich es tatsächlich sogar benutzt.
Ich weiß, so bin ich überhaupt erst auf den Laden gekommen oder ist mir überhaupt aufgefallen. Q ist ein personalisierter Suchdienst.
Ja?
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben. Das ist lange her.
Q wurde gegründet unter dem Namen Grapplin im Jahre 2010.
Ja, dann habe ich es auch noch benutzt.
Da hast du es auch noch benutzt, ja. Es ist ein personalisierter Suchdienst in dem Sinne, dass du, dass sie für dich einen Suchindex angelegt haben für Cloud-Dienste, ja. Sei es Google Kalender, Salesforce, Dropbox.
Ja, ich erinnere mich wieder.
Google Mail.
Die haben quasi alles gecrawlt, was nicht bei drei auf dem Baum war.
Ja, wenn du jeweils das authentifiziert hast.
Interessanterweise aber auch Twitter zum Beispiel und Facebook, glaube ich.
Ja, alles, was man halt irgendwie authentifizieren kann.
Die ganze Social-Scheiße konnte man sich da anmelden. Das war richtig cool.
Ja, das war auch ziemlich cool. Und das haben sie dann irgendwann umbenannt in Q und haben, also C-U-E, und haben es ausgeweitet mit App und so weiter. Wobei, nee, ich glaube, vorher gab es schon eine App.
Die App gab es vorher auch schon.
Ja, aber Q hat dann vor allen Dingen sowas gemacht, was Google Now macht. Und zwar
das weiß keiner.
Alle möglichen, benutzt ja keine Android, gell? alle möglichen Dinge zu durchsuchen. Und dir anzuzeigen, was halt so ansteht, was aktuell ist, sonst wie, keine Ahnung. Ist das nicht, was Google Now macht? Das weiß ja keiner. Auf jeden Fall hat das Q gemacht. Auch so ähnlich wie die Übersicht jetzt in iOS 7, was steht heute an und so weiter.
Ja.
Und da
ja.
hat Q dann halt dir auch, soweit ich weiß, Dinge angezeigt, wie XY hat heute Geburtstag oder sonst.
Ich erinnere mich nur, dass als sie von dem Namen Grapplin zu Q gekommen sind, dass die App scheiße aussah und dass ich es dann deinstalliert.
Die sah immer scheiße aus, soweit ich weiß.
Also die erste war wenigstens übersichtlich, da wusste ich immer, was ich machen kann. Als es dann Q hieß, war ich vollends überfordert. Und sie hatten alles gelöscht, ich musste alles wieder neu aktivieren. Das war vollkommen für den Arsch.
Ja, mir war das vor allen Dingen immer ein bisschen unheimlich, dass die dann Index von allem möglichen Kram machen.
Ja, mein Gott. Das will man doch. Wenn es die nicht machen, macht sie NSA für dich.
Ja, da habe ich ja keinen Zugriff drauf.
Siehste? Das ist ein Vorteil.
Ja, das ist mein eigentliches Problem. Die Cloud-Dienste waren, habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt.
Tja.
Jetzt habe ich ja so einen Kram nicht mehr.
Was hast du nicht mehr?
Cloud. Ich habe jetzt meine eigene Cloud.
Ja, benutzt du keine Dropbox mehr?
Ja, das ist was anderes.
Just checking.
Ich benutze Dropbox und ist teilverschlüsselt.
IGTI.
Das sage ich im Moment dauernd.
Was?
Das hast du mir beigebracht. IGTI, das sage ich im Moment dauernd. Ich krieg das nicht mehr raus.
Ja, und jetzt hat Apple gekauft.
Ja, Apple hat jetzt Q gekauft. Die App wurde discontinued.
Wird nicht mehr weiterentwickelt?
Ja, gibt's auch nicht mehr. Funktioniert nicht mehr.
Funktioniert
die API abgeschaltet.
Und so. Ach so, haben sie einfach den ganzen Laden komplett runtergefahren.
Ja, also alles, was sie so an Diensten anboten. Und man konnte bei Grapplin bzw. bei Q einen Premium-Dienst in Anspruch nehmen. Der hat dann, war gar nicht mal so billig, ich glaube 30 Euro im Jahr oder so gekostet.
Okay.
Und da konnte man dann noch mehr verschiedene Cloud-Dienste, soweit ich mich erinnere, oder? So war es zumindest früher bei Grapplin. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Q war. Auf jeden Fall hat den ganzen Scheiß Apple jetzt gekauft für vermutlich über 35 Millionen US-Dollar.
Also Klimpergeld.
Bei dem aktuellen Dollarkurs ist das ungefähr eine Tasse Kaffee bei Starbucks. Das
hat der Frankfurter Apple Store am ersten Tag gemacht.
Echt?
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich in der ersten Stunde.
Zumindest beim 5S-Verkauf.
Ja. Aus der Portokasse haben sie halt jetzt mal Q gekauft. Und was?
Das hat Tim Cook mit seiner silbernen Mastercard.
Ja, dafür musste er nicht mal die Platin-Karte rausholen.
Das hat er bar gegeben.
Ja, das hat er gerade so dabei gehabt.
Lag gerade nach der Schublade.
Das war das Budget für Starbucks.
Tja. Ja, und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt?
Haben sie es gekauft? Werden die Apple-Dienste endlich nutzbar? Dieses, was passiert heute? Das zeigt mir halt so wirklich von meinen Terminen so eine Auswahl an.
Hä?
Ganztagesereignis scheint das irgendwie nicht so. Die scheinen nicht so wichtig zu sein, laut Apple-Einschätzung.
Hä?
iOS 7, hier, macht mal an. Ja, ach Quatsch, macht man nicht. Man guckt da in das Notification Center, ja?
Mhm.
Dann hast du hier, heute passiert Folgendes.
TZ Talk Radio Live.
Ja, genau. Aber bei mir erscheinen da häufig oder seltenst die, oder gar nicht, weiß gar nicht, die Ganztagesereignisse.
Ach, das meinst du?
Und ich hau da immer Ganztagesereignisse rein, zum Beispiel für Dinge wie, an dem Tag muss ich Bücher zurückgeben oder so. Das tagge ich natürlich nicht mit einer Uhrzeit.
Ja, weil du deinen Kalender falsch benutzt, funktioniert das nicht.
Weil ich meinen Kalender als Erinnerungsfunktion benutze.
Ja, dafür gibt es die Erinnerungsfunktion, nicht ohne Grund.
Die ist aber scheiße.
Da kann ja Apple nichts für.
Ich will das aber im Kalender haben.
Da musst du dir einen exakten Termin eintragen, dann geht das auch.
Weil ich eben danach auch plane, meinen Tag plane, wo ich mich aufhalte etc.
Mehr im Café oder mehr in der Lounge?
Genau. Ich sitze ja den ganzen Tag mit meinem MacBook im Café.
Und starrst auf dein iPhone.
Nee, ich habe das getethert, weil in deutschen Cafés hast du ja kein WLAN.
Und wenn, dann nicht benutzbar.
Jetzt habe ich so einen geilen Reisebericht aus den USA gelesen. So, ja, Datentarif haben wir versucht zu kriegen, aber war nicht so gut. Aber brauchten wir dann auch gar nicht. Gab überall freies WLAN.
Tja. Versuch das mal hier. Ja, hier gibt es kein WLAN, aber dafür sind die Datentarife auch teuer.
Naja, teuer sind sie nicht. Außerdem kannst du dir relativ kannst du im Gegensatz zu den USA dir hier relativ leicht einen Datentarif besorgen, oder?
Weiß ich nicht.
Kauft dir so ein Prepaid-Ding?
Musst du auch erstmal aktivieren, dauert 24 Stunden.
Scheiße. Ich schmeine.
Ja. Ja, aber Apple, ne? Q.
Ja, nichts Genaues weiß man nicht.
Ja. Vielleicht haben sie es nur gekauft, dass niemand anderes es kauft, oder vielleicht bauen sie da jetzt was für sich selber.
Naja, wenn sie da mindestens mal 35 Millionen für die Firma existiert wohlgemerkt vor Ort, im Moment zumindest, ausgeben, dann scheinen sie ja damit irgendwas im Sinn zu haben. Ich meine, man gibt ja nicht mal eben so 35 Millionen aus.
Meinst du?
Das macht sich gut auf der Bilanz oder was, oder?
Weiß ich nicht. Da steckt man nicht drin. Tja, mein bis iOS 8 ist und dauert noch eine Weile, da könnte was passieren.
Tja.
Schauen wir mal.
Wird Siri endlich benutzbar?
Nein. Vielleicht mit der nächsten Prozessorgeneration, wenn das Telefon dann die Sprachanalyse übernimmt und die nicht mehr das zu Apple hochschieben müssen. Wer weiß. Ja, dann ist da noch so eine Webseite.
Was?
Dear J.J. Abrams.
Ach ja, wie wir alle wissen, macht J.J. Abrams, der Typ von Star Trek, kennt man den noch woher?
Lost?
Lost? Lost?
Ich glaube schon.
Ich fühle mich auch gerade ziemlich lost.
Ich meine, der hätte auch Lost gemacht.
Der Typ mit der Brille. Lost. Der hat Mission Impossible 3 gemacht. Lost und Fringe.
Fringe, mhm.
Ja, und Star Trek und Super 8. Und Star Trek Into Darkness.
Ja, und was macht er noch?
Ja, jetzt macht er auch Star Wars.
Ja. Und?
Ja, wollte ich jetzt nur mal sagen. Gell? Also,
da kommt jetzt noch ein Punkt, oder?
Ja, auf jeden Fall gab es ja Menschen, die waren unzufrieden mit Star Trek Episode 1 bis 3.
Sogenannte Nörgel-Nerds.
Wie auch immer. Auf jeden Fall wurde allgemein festgestellt, dass eben Star Trek 4, 5 und 6 andere Werte, andere hauptdramaturgische Elemente betont als Star Trek 1 bis 3. Was die vom Charakter her die jeweils drei Filme unterscheidet.
Ja.
In Star Trek 1, in Star Trek 4, 5 und 6 ist mehr so so ein bisschen... Entschuldigung. Star Wars, ja. In Star Wars 4, 5 und 6. Episode 4, 5 und 6 ist mehr so dieses Western-like im Weltraum. Mhm. Es spielt erstmal an weit entfernten Orten. Es ist so ein bisschen Han schießt immer zuerst und so. So ein bisschen Western-like.
Ja.
Und ich meine, guck dir mal ein Hintergrundbild an. Gell? Also, das ist auf Tatooine, diesem Wüstenplanet, und das ist also, wo es schon quasi anfängt und fängt so an, oder? Ja, nee, es fängt da im Raumschiff an. Aber es hat schon ziemlich viel von Western und Lone Wolf und an exotischen Orten dann wiederum und nicht, im Gegensatz zu Episode 1, 2 und 3, nicht, da ist ja mehr so dieses diplomatische Element sehr wichtig, Politik und auch das Verhältnis zur Macht ist ganz anders. Also dieses, während es in 4, 5 und 6 ja eher sowas total Mystisches ist, da ist dieser komische, verrückte, kleine, grüne Gnom, der da irgendwelchen Quatsch erzählt und dann geht das irgendwie.
Ja.
Es ist halt so total mysteriös und komisch und so. Und während Episode 1, 2 und 3 ist es eher ein relativ quantifizierbares, untersuchbares Phänomen.
Es gibt die Medichlorianer.
Das ist diese Blutbestandteil, oder?
Mhm.
Ja, okay. Ich wusste nicht mehr, wie das heißt.
Ja, das fand ich. Ja.
Was? Fandst du auch ein bisschen awkward?
Weiß ich nicht. Also... Vielleicht sagst du jetzt noch, wo es das gibt, dann sage ich da meine Meinung zu.
Auf jeden Fall sind das so Punkte, die generell kritisiert wurden, herausgestellt wurden etc. Und das hat jemand in einem schönen kurzen Video zusammengefasst mit hübschen Grafiken und so und auf einer hübschen Webseite, um halt da direkt an J.J. Abrams zu appellieren, sich wieder auf die sogenannten ursprünglichen Werte von Star Wars zu beziehen und in die Gestaltung der neuen Filme einzubauen. Wow. Das Ganze gibt es zu sehen auf der Webseite dearjjabrams.com. Link auf unserer Seite. Bei Zeit.
tzeit.com.
Org.
Org. Verdammt. Ja.
Als kleine Schmankerl gibt es da auf der Seite auch noch hübsche Star Wars Wallpaper. Sojan, Entschuldigung. Sojan David, jetzt bitte kannst du auch was dazu sagen, wenn du möchtest.
Ja. Also die Idee, J.J. Abrams so von der Fanbase so mitzuteilen, wie man denn gerne die nächsten Star Wars Filme hätte, ist ja, kann man machen. Aber ich teile diese Meinung eigentlich zu 80% nicht, die da vertreten werden.
Echt?
Nee.
Raus.
Also es gibt so ein paar Punkte, die kann
raus.
Die kann ich nachvollziehen.
Raus! Ich weiß gar nicht, warum du noch weiterredest.
Es gibt ein paar Punkte, die kann ich nachvollziehen, dass Leute das unter Umständen stört. Also zum Beispiel, dass diese Nachbearbeitung der alten Filme, die George Lucas da immer wieder vorgenommen hat, die kann man schlecht finden, durchaus. Aber was da so hauptsächlich besprochen wird, wie Star Wars ist wie ein Western und bla und es muss in abgelegenen Steppen und Urwäldern stattfinden und nicht in der City. Weiß ich nicht, ob das so sein muss. Es hat zu der Situation der ursprünglichen drei Filme gepasst, weil das ja im Grunde so nach dem Aufstand, nach dem Putsch durch den Imperator mit Darth Vader ist ja im Grunde die Republik zerfallen und die Leute leben jetzt halt irgendwie weit weg von ihrem ursprünglichen Ort, jetzt halt in diversen abgelegenen Orten. Und da
ja, es ist ein bisschen so, die Revolution kommt so oder wird so letztendlich
Aus dem Untergrund organisiert.
Ja, aus dem Untergrund organisiert, beziehungsweise bekommt dann so den letzten Stich noch aus den wirklich abgelegensten Orten, wo man überhaupt nicht so mit rechnet irgendwie.
Ja, und wiederum in den darauffolgenden Filmen, die das Prequel darstellen, wo ja die Republik noch intakt ist, mehr oder weniger, zumindest offiziell intakt ist. Und ja, ich meine, dass diese Republik zerfallen ist, es war ja eine politische Geschichte letztendlich. Mit viel Gewalt, aber politisch. Und das ist für mich ganz klar, dass das in der Stadt, in einem Parlament oder da wird ja zum einen der Planet Coruscant angesprochen, dieser Stadtplanet, dass das völliger Quatsch sein soll oder dass es da Parlamente gibt. Wäre blöd. Ja, Parlamente sind blöd. Deal with it. Also, pff. Ich meine, da geht's halt um Politik in den Filmen. Wo willst du das denn? Ja, wir sitzen hier jetzt auf so einem Wüstenplanet mit zwei Sonnen und sprechen darüber, wie jetzt das mit der Republik weitergeht. Ja, klar. Warum auch nicht?
Also es muss. Ja, klar. Ja, klar. Ich verstehe den Punkt.
Von daher kann man ja jetzt, ist jetzt halt die Frage, was passiert jetzt tatsächlich in den nächsten drei Filmen und ich würde jetzt nicht sagen, das muss auf jeden Fall wieder an irgendwelchen abgelegenen Orten stattfinden, sonst ist das kein richtiges Star Wars, sondern ich würde halt sagen, mach halt, was dazu passt, wenn das jetzt halt wieder sich neue Städte bilden oder keine Ahnung. Ich meine, da gab es ja auch genug in Videospielen, dass eine neue Jedi-Akademie aufgebaut wird und solche Geschichten. Dann mach halt was daraus. Aber also das ist halt so erzkonservatives Rumgelaber, so.
Nee, früher war mehr Lametta, jetzt muss auch wieder Lametta.
Warum denn?
Ja, das ist ja den Punkt, verstehe ich echt, das ist gut. Also, es war schon den jeweiligen Story-Inhalten angepasst, hast du recht.
Und ich meine, da gab es bestimmt Entscheidungen und Sachen, die da passiert sind, die nicht optimal vielleicht waren und haben auch vielen Sachen nicht gefallen. Zum Beispiel Jar Jar Binks fanden ja ganz viele ganz furchtbar. Fand ich jetzt so gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich fand den jetzt nicht das Highlight des Films, aber hat mich jetzt auch nicht großartig gestört. Vor allen Dingen, was auch in diesem Film erwähnt wurde, war, dass
Da fehlte halt so dieses in Episode 1 war das ganz krass, da fehlte so ein bisschen dieses Mystische und dieses Geheimnisvolle, sonst wie, was in Episode 4, 5 und 6 doch sehr stark war.
Fandst du?
Ja. Diesen Jar Jar Binks war das dann gleich so irgendwie so ein bisschen, war da so ein komisches Element und mit diesen, wie heißt das nochmal mit den
Medichlorianern.
Genau, das ist so, war die Macht auch so ein quantifizierbares Ding und
ja.
Das war schon ein ziemlicher Kulturschock. Da sucht man sich vielleicht auch so seine Angriffspunkte. Und Jar Jar Binks war halt nun mal ein Element, was dann doch schon relativ hervorstach. Wobei man ja sagen kann, dass zum Beispiel Han Solo ja auch immer so ein bisschen so der lustige Typ ist und so, gell?
Ja, ich meine, letztendlich sind diese Figuren ja so Comic-Relief-Geschichten. Also so in Situationen, wo es dann irgendwie brenzlig wird, die dann das alles ein bisschen erträglicher machen, dadurch, dass sie halt lustig sind.
Ja, oder so wie R2-D2 und
richtig,
C3PO.
Richtig, aber das gab es ja alles vorher schon. Wie du jetzt erwähnt hast, Han Solo hat öfter mal Witze gerissen und Prinzessin Leia rot werden lassen. R2-D2 steckt überall seinen Lümmel rein, wo es nicht geht und kriegt einen elektrischen Schlag.
Ja, genau. R2-D2 ist süß.
Und lustig.
Ja, aber der darf das sein, der ist süß. Jar Jar Binks war wahrscheinlich nicht süß genug.
Wie auch immer. Also da war halt jetzt noch eine weitere Figur, die halt lustig war. Und dann so, ja,
ja, es gehört auf gewisse Weise schon immer zu Star Wars. Auch so ein gewisser Witz bei der ganzen Sache.
Richtig.
Ey, wir kämpfen zu dritt oder so gegen Millionen Soldaten des Imperiums. Aber wir haben Spaß dabei.
Ja. Was ich wiederum verstehen kann, ist, dass der Punkt, der angesprochen wurde, dass die in den neueren Star Wars Filmen alles zu modern aussah und zu sauber. Und dass da man wieder zurück wollte zu den alten, ranzigen Raumschiffen, die halt doch so ein bisschen Charme versprühen.
Der wobei, Millennium Falcon, ja, da muss man aber kräftig dagegen treten, damit der
auf der
das hatte schon einen gewissen Charme.
Ja, aber auf der anderen Seite verstehe ich das auch wieder, dass das da so shiny, blinky, blinky ist. Ich meine, es waren noch funktionierende.
Es drückt ein bisschen den Verfall aus, gell?
Ja, genau. Also es macht eigentlich alles relativ viel Sinn. Von daher es gibt bestimmt Sachen, die
man... Wobei ja zum Beispiel das Imperium und so war ja in Episoden 4, 5 und 6 shiny blinky. Ich meine, ich weiß, will nicht wissen, wie lange die da poliert haben. Also
ja, eben.
Für diese schwarz glänzenden Flächen im Film und so.
Ja, eben. Von daher ist...
Und allein Darth Vader's Helm, also so okay. Streifenfrei, das schafft keine Hausfrau, also...
Von daher kann ich eigentlich nur mit den wenigsten Sachen, die in diesem Film angeprangert werden, d'accord gehen. Ist alles so...
Tja. Aber man hat mal wieder so einen schönen Diskussionspunkt als Star Wars-Fan.
Das auf jeden Fall, ja. Also ich bin eigentlich nur gespannt, was jetzt dabei demnächst dann dabei rumkommt. Ich denke ja, dass das halt... Also was ich halt irgendwie das Gefühl hatte, dass die ersten Star-Wars-Filme halt, was du gesagt hast, diese Mystik halt mit sich gebracht haben, die wurde so ein bisschen abgebaut. Dann
danach. Das habe ich auch so ein Gefühl, ist häufig auch so in den erweiterten Star-Wars, also zumindest den Teil, den ich kenne, also das, was nach Episode 6 spielt, ist auch häufig noch diese Mystik drin. Zum Beispiel bei Jedi Knight.
Ja, ja.
Das ist auch so, also gerade in Jedi Knight 1 und in Jedi Knight 3 ist es, glaube ich, also die Computerspiele, wo Jedi Knight 1 ist ja viel mit dieser Jedi-Quelle oder so. Eine Quelle der Macht und ist alles so ein bisschen Ich glaube, in Jedi Knight 3 ist das gleiche ungefähr.
Ja, Jedi Knight 3 geht es um die Jedi-Akademie und irgendein Sith-Lord, der sich da irgendwie will alle umbringen oder so.
Ja, aber am Ende bist du auch irgendwie so in so einem, da wird doch irgend so ein echt alter, größer, böser Sith-Lord wiederbelebt.
Ist das so? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
Wir sollen normale durchspielen.
Ja, gibt's ja für Mac.
Jedi Knight 1 glaube ich inzwischen auch, oder?
Ich glaub alle, ja.
Ja. Ja, man hat ja keine Zeit mehr.
Ja, was halt passieren könnte, ist, dass das in den neuen Filmen das halt so ein bisschen Star Trekisiert wird. Nicht in dem Sinne, dass es das Universum sich verändert, sondern dass das noch ein bisschen zugänglicher für alle wird. Also was mir, ich habe ja jetzt, bin ja jetzt ein bisschen in den Trekkie-Pool gefallen. oder in den Trank, sagt man, glaube ich.
Echt?
Ich habe ja die ersten 4, 5 Star Trek Filme habe ich gesehen. Ich habe jetzt gerade dabei The Original Series erste Staffel zu gucken. Und ich habe auch die neuen Star Trek Filme gesehen. Was mir halt aufgefallen ist, dass es halt alles so massenkompatibel wird durch bestimmte Mittel. Also ich kann jetzt nicht das speziell irgendwie festmachen, woran das ist, aber es wird halt alles so ein bisschen massenkompatibel. Und das könnte ich mir halt auch für Star Wars vorstellen, dass halt diese Mystik vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgefahren wird und alles noch ein bisschen shiny, blinky, blinky und das halt alles ein bisschen mystischer wird. Nicht mystischer, sondern massenkompatibler. Nein, das ist kein Cloud-Backup machen. Ja.
Falls noch jemand helle, fiepende Geräusche gehört hat, also die an Davids Laptop.
Genau.
Ja. No. Star Trek ist ja auch massenkompatibel geworden, ein bisschen.
Ja, sag ich ja. Vor allen Dingen durch J.J. Abrams.
Und ist alles sehr hell und sauber. Ja, ich bin gespannt, wie die neuen Star Wars Filme dann gestaltet werden sein werden. Wie wann sind die angekündigt?
Ich glaube der nächste 2014, oder? Oder erst 2015, das kann auch sein. Ich weiß es nicht.
Naja,
dauert auf jeden Fall
noch eine Weile. Das müssen wir dann nochmal eruieren.
Wir werden es auf jeden Fall merken, würde ich sagen.
Ja. Kommen wir zur großartigen Kategorie Do It Yourself, in der Jan David gerne etwas vortragen möchte.
Popular Demand. ja. Das ist immer nicht so einfach, wenn man seine Shownotes selber schreiben muss. Ja, man kennt das vielleicht. Man benutzt diverse Social Cloud-Dienstgeschichten, wie zum Beispiel Instagram und Flickr und so weiter. Aber das möchte man ja eigentlich nicht, weil man möchte ja sein eigenes Blog benutzen. Das haben wir ja schon lang und ausgiebig, haben wir uns ja damit beschäftigt. Man möchte alles auf seinem Blog machen und man ist eigentlich von diesen ganzen Netzen weg, die alle die Daten aufsaugen, beziehungsweise vor allen Dingen, wenn sie sich dann mal schließen sollten.
Scheiße, war's. So, wie wir es jetzt wieder bei Q gesehen haben, wird das nette, sympathische Startup einfach aufgekauft.
Gut.
Dienst eingestellt, ja. Weg.
Das wird jetzt bei Instagram wahrscheinlich nicht passieren, weil die wurden schon aufgekauft.
Vielleicht wird Facebook gekauft.
Genau.
Es geht ja mit Facebook bergab.
Apple kauft Facebook.
Nein, es geht mit Facebook bergab.
Ja?
Ja, das steht überall.
Ach so.
Es geht mit Facebook bergab. Apple ist doomed, weißt du so. Ja. Facebook ist doomed.
Und ich hatte mir, ich habe ja ein neues iPhone, habe mir da irgendwie wieder Instagram installiert, so aus Langeweile mehr oder weniger. Und hatte das jetzt so quasi exakt ein Jahr nicht benutzt und wollte es irgendwie wieder benutzen. Und
warum?
Gute Frage. Jemand hat mich drauf angesprochen, so, dass ich, so bist du auf Instagram? Ich so, technisch gesehen, ja.
Ich habe meinen Account gelöscht.
Ja?
Ja, nee, ja, wenn schon, denn schon.
Nö, ich hatte es einfach noch nicht mehr benutzt. Es ging mir auch nicht irgendwie um Facebook oder so. Es ging halt eher darum, dass wenn ich da Sachen poste, dann sind die halt nur da und können halt nur da von Leuten gesehen werden. Beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand sieht, ist halt nur von den Leuten, die mir folgen auf Instagram.
Es gibt auch so selbstgehostete Instagrams.
Ja. Und dann hast du es selbst gehostet, dann sieht es aber trotzdem keiner.
Wer sieht's denn auf Instagram? Deine 4 Millionen Follower oder was?
Richtig.
Ah, okay.
Und dann habe ich für mich festgestellt, das, was man eigentlich ist, möchte, ist, dass man solche Dienste trotzdem nutzen kann, weil man diesen Social Vibe benutzen kann.
Social Vibe.
Ich weiß nicht, ob das Wort existiert, das habe ich mir wahrscheinlich gerade ausgedacht. Also man möchte halt diesen Social Aspekt benutzen und trotzdem
du bist viel zu social.
Sachen in seinem Blog haben.
Alter, und
Dann habe ich mich hingesetzt und habe ein bisschen in If This Then That rumgeklickt.
Du hast gehackt.
Ich habe hart gehackt.
Ja.
Ich wollte
hart. Nehmen wir es doch mal beim Wort.
Ich wollte hart hacken und habe festgestellt, ich kann das nicht. Ich habe If This Then That benutzt.
Ja.
Hoffentlich macht das nicht zu. Bin mich tot. Und zwar habe ich mir zwei Rezepte zusammengeklickt. Jedes Mal, wenn ich jetzt ein Bild auf Instagram mache, wird automatisch in meinem öffentlichen Ordner eine Kopie von dem Bild gespeichert. Und dann gibt es ein zweites Rezept.
In welchem Ordner?
In dem öffentlichen Dropbox-Ordner. Achso, ja. Das habe ich nicht gesagt, Entschuldigung. Wird in meinem öffentlichen Dropbox-Ordner eine Kopie gespeichert.
Okay.
Also noch mal in meinem Unser-Ordner da drin, aber ja.
Yeah.
Und dann gibt es ein zweites Rezept auf If This Then That, was diesen Ordner überwacht. Und immer wenn ein neues Bild hinzugefügt wird, macht er automatisch aus dem Titel des Bildes und dem Bild selber einen Blog-Eintrag auf meinem Blog. Auf jandavid.de.
Und warum nicht direkt von Instagram?
Wollte ich sehen. Ginge auch.
Hast du aber nicht dran gedacht.
Doch, aber das hat... Entweder hat es nicht funktioniert oder es war doof. Nee, genau. Moment, das Problem ist ja, dass...
Ich meine, es könnten ja zwei Rezepte sein, die direkt auf Instagram zugreifen. Also einmal dieses Bild nochmal extern sichern und ein anderer, der halt das Bild nochmal postet als Blogpost.
Ja. Ah nee, ich habe das deswegen so gemacht, weil ich es dann das quasi...
So ist es natürlich flexibler.
Richtig, so habe ich es nämlich im Grunde mit dieser Methode, dass das Bild in diesen Ordner wandert, im Grunde das Fundament geschaffen, dass ich auch jeden anderen Bilderservice darauf auch werfen kann.
Ja, klar. Ja.
Was ich dann auch gemacht habe im nächsten Schritt.
Ah.
Ich habe dann, also als ich das dann gebastelt habe und so Testfotos geschossen habe und es dann auch irgendwann funktioniert hat, wenn ich den richtigen Ordner eingegeben habe, hat er dann nach einer Weile dann das Bild, was ich mir auf Instagram gepostet habe, dann auch auf meinem Blog veröffentlicht.
Du bist so gerissen.
Ja. Hart gehackt, sag ich
ja.
Ja, und das gleiche habe ich jetzt auch mit Flickr gemacht zum Beispiel. Wenn ich jetzt ein Bild auf Flickr posten würde, was wahrscheinlich nicht passiert, aber hey.
Du postest Bilder auf Flickr?
Nein.
Ich glaube, ich habe letztens ein Bild auf Flickr gepostet.
So alle Jubeljahre mal, wenn ich mal wissen will, ob es den Service noch gibt.
Das Problem ist immer, wenn ich Flickr benutzen will, habe ich ein Problem.
Du weißt deinen Account nicht
mehr. Richtig.
Die Flickr, die Yahoo-ID.
Und ich bin mir nicht sicher, wie viele Yahoo-IDs ich inzwischen habe.
Ich glaube, ich habe mich ungefähr 10 Mal bei Flickr angemeldet. Ja. Weil ich immer wieder Yahoo-ID vergessen habe.
Und ich bin da noch immer ein bisschen verwirrt auf der Webseite. Ich finde die sehr unübersichtlich, die Webseite, ja, die Webseite von Yahoo und die Webseite von Flickr.
Die darfst du nicht benutzen, musst die App benutzen.
Also ich finde die wirklich extrem unübersichtlich. Also.
Ja, die haben halt das Design aus den 90er Jahren einfach so übernommen. Also.
Ja, das Design finde ich gar nicht mal so schlimm. Das Design ist eigentlich ist relativ geradlinig simpel. Also das ist schon okay, aber wie man die Information anordnet und so, beziehungsweise da verteilt und gestaltet und die, sagen wir mal so, Prozessoptimierung, gell? Welche Wege geht da der durchschnittliche Nutzer durch und was für Aufgaben, für was für Aufgaben wird er da gestellt? Und die sind mir einfach zu, das bin ich regelmäßig verwirrt.
Ja, das ist, mit Flickr möchte man sich eigentlich nicht beschäftigen, es sei denn, man ist da irgendwie ganz groß sozial unterwegs, dann vielleicht, aber.
Ja, ist ja ganz schön, so ein Netzwerk für Fotos und so, gell? Aber kann ja auch extrem viel.
Ich habe letztens gesehen, ich habe da 1 Terabyte freien Speicher.
Ja, das haben sie vor einer Weile gemacht, dass sie da den Speicher extrem erhöht haben.
Ja.
So, ja. Oder für ein Jahr für alle oder so.
Vielleicht benutze ich jetzt auch ein bisschen mehr Flickr, weil ich habe gesehen, in iOS 7 ist Flickr direkt integriert, so wie Twitter.
Ja, das habe ich auch gesehen, fand ich auch richtig lustig.
Ja. Wundert mich, dass sie Instagram nicht integriert haben.
Genau, deshalb war ich wieder auf Flickr. Genau, ja. Ich habe das in den Einstellungen von iOS 7 gesehen. Und dann habe ich da so, ach, sie haben ja die Flickr-App gar nicht installiert. Wollen sie jetzt installieren und so? Dann können sie ja auch ganz tollen Kram machen. Welchen, wissen wir auch nicht so genau, aber sicher ganz toll.
Naja.
So ungefähr hat sich mir das verkauft, ja. Richtig. Ja, dann machen wir jetzt doch mehr Fotos.
Mehr Fotos, mehr Social.
Am besten noch von unserer Beleuchtungssituation hier.
Ja,
dann sieht man, was für Bücher ich habe. Nee, das ist mir zu social.
Müssen wir jetzt alle unseren Instagram-Namen sagen. Ja.
Fluffy Buffy 83, gell?
Genau.
Weil man so oft Zugangsdaten verwendet hat, dass man sich vergessen hat, dass man sich jedes Mal wieder einen neuen Nutzernamen ausdenken musste.
Netzwerk 1, Netzwerk 2.
Echt? Durchnummeriert?
Nein, das könnte man mal machen.
Ich denke mir dann, meistens, wenn ich in so Situationen bin, fallen mir dann echt kreative Namen ein. Und wenn ich mal wirklich danach suche, so, oh, ich bräuchte jetzt mal einen kreativen Nutzernamen, dann sitzt du meistens da.
Roland?
Ja, Roland? Harald?
Das war zwei Namen. Roland Kaiser.
Johannes? Johannes 2?
Johannes Heimann. Das klingt doch Brüger.
Ja,
auf jeden Fall habe ich das jetzt da so realisiert und es funktioniert ganz nett. Das einzige Problem ist, dass die keine Umlaute irgendwie können und das sieht dann eklig aus.
Dann benutzt keine.
Ja, muss ich dann wohl.
Deutsche Sprache hat so viele schöne Wörter. Nur das Wort, Wörter darf sollte schon mal nicht benutzen. Ja, dann schreibt doch OE oder sowas. Sieht zwar eklig aus, aber.
Geht schon.
Kannst ja ein Skript schreiben, der das dann wieder richtig macht.
Mit if this, then that?
Nein. Mit Python oder so.
Ja.
Manchmal. In PHP. Schreib's schnell ein kleines Plugin. Mhm.
Ja, das war das.
Ja.
Wer das nochmal nachlesen will, das habe ich auch aufgeschrieben.
Ja, hat er.
Ist aber jetzt nicht so schwer.
Also. Seitdem ist auf seinem Blog auch richtig Betrieb, weil er alle 2 Tage ein Bild ist.
Ja, ich bin jetzt ein richtiger Blogger hier.
Richtiger Blogger.
Social Media ist mein 2. Name.
Wusste ich's doch. Kommen wir zur großen, beliebten, allseits nachgefragten Kategorie Konsumkritik, wo wir uns kritisch mit unserem Konsumverhalten auseinandersetzen.
Es ist so toll!
Kritisch heißt in dem Fall abwägend. Jan Davids Abwägung ist in diesem Falle
kaufe ich mir 2
sehr einseitig. Es geht nämlich um ein neues Apple-Produkt, das iPhone 5S, was er sich erworben hat. nachdem sein 4S irgendwie, es war ihm nicht mehr hübsch genug. Ja. Es staubt jetzt in die Hecke ein.
Dann braucht er alle zwei Jahre ein neues Telefon.
Ja. Und? Ja. Wie ist so?
Funktioniert. Einigermaßen.
Gut, nächstes Thema.
Ja, iPhone 5S, das sieht ungefähr so aus, das kennt man schon.
Wenn man das sehen will, ist, glaube ich, sinnvoll, auf die Apple-Webseite
Nein,
zu gehen.
Nein, das guckt man sich hier an. Da, blinky, blinky. Ja, ist ein iPhone, verhält sich auch fast so wie eins.
Echt?
Mhm.
War ja fast nicht zu erwarten.
Musste mich kaum umgewöhnen. Das Display ist jetzt ein bisschen länger als vorher.
Ach so, stimmt, du hattest ja vorher ein kleines.
Ich war noch Shortphone gewohnt.
Und wie ist das jetzt so mit länger?
Ich musste mich quasi null umgewöhnen, was mich ein bisschen erschrocken hat. Also als das iPhone 5 rauskam, dachte ich erst so, wow, längeres Display.
Das ist ja riesig.
Ja, das dachte ich wirklich. Aber gut, ich meine, es kann auch damit zu tun haben, dass ich ja in meinem Alltag viel zu viele Kundengeräte in der Hand habe und halt so oft schon iPhone 5 in der Hand gehabt habe, dass ich mir wahrscheinlich schon die ganze Zeit dran gewöhnt hatte. Ja, es wirkt sehr robust, also hat auch diverse ungewollte Kratztests von mir schon überstanden, hat noch keine Kratzer und liegt gut in der Hand.
Ja, ich find ja die iPhone 5er ziemlich glatt, also ich finde die so ziemlich flutschig.
Glatt? Da hast du keine 4er in der Hand gehabt. Also
ja, da hast du ja überall die Scheibe, das ist ja nochmal was anderes.
Ja, ja, Glas, wir sind derzeit ja so voll gefettet, dass das da glitscht wie sonst was. Also okay. Das Metall auf der Rückseite, ich finde, das fasst sich besser an als...
Ja, es fasst sich sehr kühl an und sehr glatt irgendwie so und sehr edel. Aber ich habe immer Angst, ich verliere es. Hm. Ich bin der Handhalter, also so. Es ist rutschig. Ich fasse es dann immer sehr vorsichtig an.
Also von der Hardware des Geräts kann man echt nicht meckern. Das ist super solide verarbeitet.
Gut, das mag auch mit meiner Angst damit zusammenhängen, dass dieses sauteure Telefon kaputt zu machen.
Ja, ich habe ja Freifahrtschein. Ich darf ja zweimal kaputt machen.
Ja, ja. Der hat sich eine Versicherung geklickt.
Das macht man so.
Wie viel hat die gekostet?
99.
99 Euro für Apple Care Plus nennt sich der Spaß. Da darf man sein Telefon zweimal auf den Boden werfen im Jahr.
Nein, nein, das gilt nur bei Unfällen.
Das auf den Boden schmeißen. Ja. Und dann muss man, ich glaube, 70 Euro oder sowas blechen und dann...
Kriegt man neues statt ja, genau. 250.
Statt für 250, ja.
Oder 239 oder was es kostet.
Das heißt, wenn man es nur einmal im Jahr kaputt macht, lohnt sich der Spaß sogar.
Naja, oder wenn man halt kurz vor dem neuen Telefon das runterschmeißt und ein neues Gerät kriegt, nutzt sich das auch.
Ja, okay.
Nicht, dass ich sowas machen würde.
Ja, aber wenn du es zweimal im Jahr
was?
Wenn du es zweimal im Jahr kaputt machst, bist du ja auch bei 240 Euro.
Naja. Deswegen nur einmal.
Im zweiten Jahr lohnt sich's dann. Okay.
Ja. Die beworbenen Features funktionieren as advertised, also.
Ja, das von uns schon viel diskutierte, besprochene
Touch-ID.
Touch-ID, also der Fingerabdruckscanner.
Funktioniert, ja.
Funktioniert, ja. Schön.
Ich habe 4 Finger drin, beide Daumen und beide Zeigefinger. Und
hast du irgendwie Angst, dass du dich verstümmelst oder so?
Nee, es ist mehr so, ich benutze mein Telefon generell in zwei Positionen, in der Hand und auf dem Tisch. Wenn ich es in der Hand habe, entsperre ich es mit dem Daumen. Wenn ich es auf dem Tisch benutze, entsperre ich es mit dem Zeigefinger.
Gott, bist du klug.
Wieso?
Dass du daran denkst, was dann dahinter zu hinterlegen.
Ja, und da ich
das bist du ja gleich drauf gekommen oder hat sich das erst durch die Nutzung ergeben?
Ich habe mir das vorher überlegt und dann habe ich das...
Heiliger.
Ja.
Ja, hatte ich jetzt ehrlich gesagt... Nein, ich bin nur erstaunt, weil da hatte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich anscheinend ziemlich viel drüber nachgedacht habe, aber hey, naja. Ich habe das EV auf jeden Fall gekriegt und habe es gleich so eingerichtet und habe auch nichts weiteres mehr gebraucht.
Ah ja.
Wobei manchmal benutze ich auch den kleinen Finger, aber das ist dann so... Naja. Man braucht ja noch Backup-Finger.
Mhm. Ja, und die Zehen. Man weiß ja nie, was passiert.
Ja, wobei, wenn es so schwitzt.
Was ist, wenn dir jetzt beide Hände abgetrennt werden? Wie willst du dann dein Telefon entsperren? Ha?
Ha? Ist ja noch Passcode, geht ja immer noch.
Ja, gib den mal mit deinem großen Zeh ein.
Durch die Nase für. Wie dem auch sei, funktioniert auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, mit meinem rechten Daumen, wo ich es am meisten mache, geht's am wenigsten.
Echt?
Na, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich zu wenig gut erkennbare Merkmale an meinem rechten Daumen. Auf jeden Fall habe ich das so, ich sag mal so, in 30% der Fälle geht's nicht beim ersten Mal. Sondern erst beim zweiten Auflegen. Es ist jetzt nicht so nervig, als dass ich das jetzt lassen würde. Fällt mir halt nur auf und mit den anderen Fingern geht es meistens beim ersten Mal. Und es fühlt sich jedes Mal an, als könnte ich zaubern. Weil du legst halt deinen Finger auf diese Taste und plötzlich geht dein Telefon auf und es ist halt so, what? Ja.
Ja. Ich habe mal meine Finger begutachtet.
Die Kamera ist schick. Funktioniert. Macht gute Bilder.
Ja, stimmt, die Kamera ist ja auch besser als beim iPhone 5 und was mich vor allen Dingen interessiert, wie ist so die Geschwindigkeitserfahrung? Weil das ist ja der heftigste Schritt vom 4S zum 5S.
Du meinst jetzt so Processing Power?
Ja, so Apps und so Benutzung. Fühlt sich schneller an?
Ja, deutlich. Also das iPhone 5 hat sich ja schon im Vergleich zum 4S unfassbar viel schneller angefühlt.
Ja.
Und das 5S...
Kann ich ja nicht vergleichen, aber ich hab ja davor nie ein iPhone benutzt. Deshalb.
Aber ich muss sagen, ich hab ja das iPhone 5 auch immer mal wieder in der Hand gehabt und hab gemerkt, wie viel schneller das ist als ein 4S. Ich muss jetzt sagen, das iPhone 5S ist jetzt in der täglichen Benutzung nicht viel schneller als ein 5er. Das merkt man jetzt so nicht. Aber es ist auf jeden Fall deutlich schneller als ein 4S. Also ich hab, als ich das iPhone 4S neu hatte, war das ja so das schnellste Phone logischerweise und es ging alles snappy, zack, zack. Und so am Ende des zweiten Jahres, also gegen Ende der ersten Hälfte des zweiten Jahres, habe ich gemerkt, wie es so mit der Zeit langsamer wurde, weil wahrscheinlich die Apps größer wurden und auf das 5er angepasst wurden, was ja mehr RAM hat. Da habe ich dann gemerkt, dass das ein bisschen alles träger wird und das ist jetzt halt wieder so eine ganz neue Geräteklasse, fühlt sich wesentlich schneller an, obwohl iOS 7 draufläuft, was ja durch seine Animation schon ein bisschen in der Geschwindigkeit begrenzt ist. Aber so das Wechseln von Apps und auch Starten von Apps, die vorher nicht im RAM waren, das ist so, wie es sein sollte. Ich habe mir auch so ein paar Tests angeguckt. Das 5S ist so bei Starten von Apps und so teilweise schneller als ein 5er, aber teilweise halt so in dem Bereich, wo es dir halt nicht auffällt.
Ich finde das iPhone 5 schon abartig schnell.
Naja.
Also man drückt da auf so ein Symbol und so flupp da. Wo ich dann jedes Mal davor sitze, oh mein Gott, oh mein Gott. Die Wunder der Technik.
Ja, also da wo halt wirklich die ganze Power von dem Ding ausgenutzt werden, das sind halt diese Sonderfeatures wie halt Slow-Motion-Video und sowas. Und das ist echt beeindruckend.
Okay. Ich habe
das so ausprobiert und das ist echt, also es ist eine Spielerei eindeutig, aber ist auf jeden Fall beeindruckend. Ja, Kamera funktioniert auf jeden Fall. Den Duotone Flash habe ich auch ausprobiert.
Duotone Flash.
Also, dass er hautfarbigen Ton quasi noch mit dazu gibt durch den zweiten Blitz. Funktioniert ganz gut. Ich habe es jetzt nur mal einmal ausprobiert und da sah das Bild auf jeden Fall brauchbarer aus als mit dem Standardblitz sonst. Joa. Im besten Fall nutzt natürlich gar keinen Blitzsommer. Das ist eine andere Geschichte. Ansonsten, was war noch? Touch ID Dings. Ich glaube, das war's. Ich meine, ja, es ist jetzt 64-Bit. Yay. Also angeblich sollen halt so Coco-Apps, die dann in 64-Bit neu geschrieben sind, soll nochmal wesentlich schneller sein als die 32-Bit-Variante. Habe ich gehört. Ja, und ich glaub auf jeden Fall, dass das Gerät, so wie es jetzt ist, die nächsten 2 Jahre ein adäquater Begleiter sein wird.
Meinst du?
Ja.
Hm. Ja, wenn es mal nicht geklaut wird.
Ja. Aber was willst du
machen? Das ist jetzt das Einzige, was mir einfiel. Weil runterwerfen kannst du es ja. Oh Mann, ich will das auch.
Ja?
Was? Nee, nicht das Telefon. Nur, dass ich so für 70 Euro Neues bekäme. Das wäre cool.
Ja.
Ich bin absolut zufrieden mit dem iPhone 5. Das ist meiner Meinung nach immer noch ein...
Ja, es ist auch so, also wenn ich jetzt einen 5er gehabt hätte, hätte ich mir auch keinen 5S gekauft. Also selbst wenn ich so...
Ich habe da nicht die geringste Motivation.
Na gut, man muss ja auch immer noch die Situation des Einzelnen sehen. Es gibt ja Leute, die sich so jedes Jahr ein neues Telefon kaufen, weil macht man halt, wenn man, das ist ja Klimpergeld für manche Leute. Das ist jetzt bei uns nicht so der Fall. Also ich würde mir eigentlich, kann ich jedes Jahr ein neues iPhone kaufen. Aber wenn ich jetzt in der Position wäre, mir jedes Jahr ein neues iPhone zu kaufen, selbst dann hätte ich mir wahrscheinlich jetzt kein 5S geholt.
Nö.
Also.
Nö. Nö, dafür ist mir einfach mein Geld zu schade. Da kann ich für andere Dinge ausgeben.
Und ich habe den Eindruck, dass es deutlich kratzresistenter ist als der sein Vorgänger. Aber das wird sich dann zeigen.
Findest du? Das weiß ich nicht. Ich benutze ja eine Hülle. Ich bin jetzt nur mal gespannt auf die neuen Apple-Hüllen.
Ja, ich auch.
Aber man kommt ja zu nix, gell?
Ja.
Zumindest nicht zu so Unkram.
Ach so, ja. Was mich noch nervt, ist, wie iOS 7 momentan noch läuft. Das läuft noch nicht rund genug. Also ich hatte jetzt seitdem ich das iPhone 5S habe, ist mir fünfmal das Springboard abgestürzt. Da ist noch Nachbesserungsbedarf. Aber ich glaube, das weiß Apple auch.
Ja, da gibt es einigen Nachbesserungsbedarf. Wie ich dir vorhin schon erzählte, funktioniert Siri bei mir nicht. Beziehungsweise nur so ab und zu mal.
Das muss so sein.
Das muss so sein, ja. Es hat unter iOS 6 hervorragend funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr.
Tja.
Was anderes kann ich nicht feststellen. Ah, vielleicht gibt sich das ja noch. Ist ja quasi ein Webdienst.
Richtig.
So, weil es alle tun.
Ja.
Und wir das tun, was alle tun.
Erst iPhone 5S und jetzt?
Jetzt Breaking Bad. Wir haben ja beide Breaking Bad verfolgt, zwar nicht von Anfang, aber...
Wie nicht von Anfang?
Haben wir es von Anfang an verfolgt?
Hast du wohl die erste Staffel gesehen oder nicht?
Ja, aber habe ich die erste Staffel schon zur Zeit der Ausstrahlung gesehen? Nein. Das glaube ich nämlich nicht.
Als die erste Staffel läuft, lief, da haben wir noch in die Windeln geschissen.
Ja, wahrscheinlich.
Nee, es wir sind
damals
so,
in den späten 80ern.
Als die dritte, vierte Staffel aktuell war, haben wir das...
ja, das war dann nämlich schon fortgeschritten. Aber ich habe dann ganz konsequent von Anfang an angefangen und das quasi so in 2 Wochen runtergeguckt.
Ja, wo solltest du auch sonst anfangen?
Ja, was weiß ich, manchmal guckt man, es gibt ja auch so Serien, da guckt man erstmal so eine Folge und dann denkt man sich nur,
ja, aber die erste.
Da gucke ich mal die davor. Also.
Was? Was machst du?
Ja, eventuell, je nach Serie.
Ich gucke immer die erste Folge.
Ja, inzwischen auch, aber zum Beispiel, es gibt ja auch so Sitcoms, da ist es scheißegal.
Nein.
Doch.
Willst du How I Met Your Mother in der Mitte anfangen?
Habe ich.
Also bei sowas wie Big Bang Theory wäre es egal. Oder
ja,
bei
Big Bang Theory, da gibt es zwar Simpsons. So eine Storyline. Ja, Simpsons zum Beispiel ist das idealtypische Beispiel, weil da gibt es nur sehr geringfügig eine Weiterentwicklung.
Richtig.
Gibt die ja auch. Zum Beispiel die Frau von Flanders ist ja tot.
Spoiler!
Naja, die ist jetzt schon 3 Staffeln tot, oder?
Das erst?
4 Staffeln.
Kommt mir vor wie 10.
5 Staffeln, 10 Staffeln, ich weiß es nicht mehr.
Ist doch in der 90er gestorben.
Ich gucke definitiv schon zu lange Simpsons.
Ja. Breaking Bad.
Kennst du dieses Phänomen, siehst du so eine Folge im Fernsehen von Simpsons, so, ja, jetzt hier auf Pro7, die neueste Folge von Simpsons, kommt so, okay, ich glaube, die habe ich vor 2 Jahren oder so gesehen.
So geht mir das mit jeder Serie, die es in Deutschland gibt.
Ja, die anderen gucke ich nicht im Fernsehen. Simpsons, das kann ich immer wieder gucken. Es scheint so frühkindliche Prägung zu sein oder so. Hm. das ist so drin. Naja, soll ja um Breaking Bad gehen.
Ja, Breaking Bad, vor, was war das jetzt, einer Woche, zwei Wochen gab es das große Finale. Die fünfte Staffel ist zu Ende gegangen und
damit die ganze Serie?
Ja, Leute, die Breaking Bad nicht gesehen haben und es vielleicht noch sehen wollen, sollten jetzt das Kapitel überspringen, weil wir jetzt spoilern.
Tu mir das.
Ich glaube nicht, dass man das Staffelfinale besprechen kann, wenn man spoilert.
Also. Ja. Dafür haben wir ja Kapitelmarken.
Richtig, also jetzt weiterspringen oder 10 Minuten springen, was weiß ich.
Wie auch immer es technisch realisierbar ist, jeweiligen Endgerät.
Wenn nicht, dann nutzt ihr die falsche Podcast-App. So. Breaking Bad, ja.
Ja, wir haben, wir beide, das muss man dazu sagen, haben vor 2 Wochen darüber sehr heftig debattiert nach der Sendung.
Heftig, das klingt, als hätten wir uns geschlagen.
Nee, ich fand schon faszinierend, dass wir so debattieren können über eine Fernsehserie. Und zwar, wie die Serie enden würde.
Ja.
Vor allen Dingen unter dem Blickwinkel, welche Figuren das Serienende überleben.
Und für wen es ein Happy End gibt oder ob es überhaupt ein Happy End gibt.
Ja.
Das hat mich am meisten umgetrieben.
Aber was man dabei bedenken musste, war, es gab ja nicht mehr viel Handlungsspielraum. Also das, was noch passieren konnte, war doch allein schon von der Erzählgeschwindigkeit, die Breaking Bad sonst an den Tag gelegt hat, doch sehr begrenzt, was in der letzten Folge dann noch passieren konnte.
Ja, wobei man sagen muss, in den letzten 3 Folgen ist ziemlich viel passiert.
Findest du?
Ja. Also hat er im Grunde in die vorvorletzte Folge hat er quasi seine Frau mit einem Messer oder seine Frau hat ihn mit einem Messer angegriffen, hat ihr die Tochter geklaut, ist weggefahren. Das sind so Sachen, die wären früher so, also es war so, im Grunde ist diese ganze Familie so auf einen Schlag auseinandergerissen worden.
Naja.
Also es hat sich zwar immer wieder abgezeichnet, dass sowas passieren könnte und es gab auch schon vorher Trennungen, aber dass es dann so krass passiert und vor allen Dingen dann im Monat...
War eher so der Höhepunkt einer Entfremdung, oder?
Das auch, und dann, danach sind ja im Grunde auch Monate vergangen, also wurde einfach riesige Zeitsprünge dann gemacht plötzlich, was ja auch nicht so üblich war.
Naja, die gab's schon. Es gab ja vor allen Dingen auch immer diese, wie sagt man? Na, wie heißt das Fachbegriff? Heißt der Fachbegriff denn? Was mit Lepse?
Analepse, Prolepse.
Prolepsen. So Vorausschau, oder?
Bestimmt.
Oh, Narratologie.
Ja, das war das deutsche Wort.
Wie heißt das deutsche Wort denn? Vorschau.
Ja.
Ja,
ja gut, das gibt's ja immer.
Vorgriff.
Ja.
So Vorgriffe, wie zum Beispiel zu Beginn der Staffel, wo man ihn sieht, wo er dieses riesige Maschinengewehr, was dann diese zentrale Rolle in der letzten Folge einnimmt, erwirbt.
Das sieht man?
Das sieht man in der ersten Folge.
Der 5. Staffel oder der ersten Folge der 2. Hälfte der 5. Staffel?
Ich glaube der 2. Hälfte.
Okay.
Wo er in diesem Diner ist und dann das Auto wechselt. Weil in dem einen Auto ist das Geld und im anderen Auto ist das Maschinengewehr. Oder ein Teil des Geldes, sonst wie. Er stellt auf jeden Fall ein Auto ab und fährt nachher mit einem anderen Auto weiter, wo er vorher in den Kofferraum seine Tasche reinwirft.
War das nicht in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge?
Ja, das wird dann nochmal wiederholt.
Ach so.
Und dann fährt er nämlich zu sich in sein altes Haus. Das ist in der ersten Folge der 2. Hälfte der 5. Staffel, soweit ich mich erinnere. Dann fährt er nämlich in das ehemalige Familienanwesen da und schraubt da die Steckdose auf, holt da das Dings raus und trifft dann auf der Straße die Nachbarin.
Naja, stimmt, du hast recht.
Und dann kommt ein Schnitt und zack, und es geht da weiter, wo die erste Hälfte der 5. Staffel aufgehört hat.
Naja, stimmt schon. Ja, war jetzt, fand ich, kein überraschendes Ende. Es war trotzdem ein schickes Ende, weil im Grunde nochmal so seine gesamten Fähigkeiten zu tragen, also so zur Schau gestellt wurden.
Was heißt Fähigkeiten?
Naja, diese absolute Planungssicherheit, so auf den Punkt Sachen planen und Leute kaltblütig ermorden.
Oh, ist ja echt, das ist echt, Walter, die Hauptfigur, ist am Ende echt unheimlich.
Findest du?
Ich weiß nicht, ich fand den am Ende so richtig. Er ist ja so schon irgendwie so ein bisschen gefallener Mann, ja.
Bisschen, ja.
Vor allen Dingen mit diesen Rückblicken, die dann in der letzten Folge noch eingewoben werden, wo er mit der ganzen Familie da vom Fernseher und so.
Ja, stimmt.
Das ist schon übel, wie sich dieser Charakter entwickelt hat über diese 5 Staffeln.
Was ich eigentlich das Verstörendste finde, dass ich immer noch mit ihm mitgefiebert habe.
Ja, das ist ein bisschen das Faszinierende an dieser Figur, gell?
Ja, eigentlich hätte man sich irgendwann schon längst entfremden müssen von dieser Figur und irgendwie auf der Seite der Guten sein müssen oder so. Irgendwie war ich immer noch dafür, dass er es irgendwie schafft.
Das hat auch ein bisschen was mit der Erzählstruktur zu tun, oder?
Ja, natürlich.
Es ist ja total auf ihn fokussiert.
Es ist total auf ihn fokussiert und er wird ja vor allen Dingen so als liebenswerte Person eingeführt, die mit der man mitfiebert, weil er hat Krebs und bla und jetzt muss er halt irgendwie Geld ran schaffen und für sein Treatment da.
Das ist ja ein bisschen dieses Breaking Bad, ist ja so ein bisschen da zweideutig, gell? Also,
ja.
So der Böse werden und nur aus Not der Böse werden und so.
Richtig.
Also ist ja eigentlich was passiert, es ist ja ein bisschen so die Grundfrage dieses Charakters, gell, was passiert da? Wird der einfach nur böse, weil er immer schon böse war oder
wird er böse, weil er gut darin ist?
Oder wird er böse, weil er einfach der Situation nur so umgehen kann?
Ja.
Also quasi durch die Umstände. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen die Frage, die da bis zum Schluss verhandelt wird. Was ist eigentlich so die Motivation von dem Typen?
Naja, die Motivation, zumindest
sagen. Ja, die Motivation reihen sich dann so. Ich will meine Kinder mit Geld versorgen und sonst wie. Aber es sind ja immer so sehr oberflächliche Dinge. Das ist, der hat ja so einen ganz tiefen inneren Antrieb irgendwie so. Der ist ja unglaublich ehrgeizig.
Ja, aber ich glaube, das ist relativ leicht zu beantworten, die Frage, zumindest wenn man der Figur selber glaubt. Die erste Motivation war, er hat Krebs, er braucht Geld für seine Behandlung. Die zweite Motivation war, ich mache jetzt mal weiter, weil dann kann ich Geld für meine Familie zusammenkratzen, falls ich sterben sollte. Und die dritte Motivation war dann...
Ja, weil das überschreitet ja irgendwann so ein Zenit und da ist nicht mehr so ganz klar, was ist da jetzt noch die Motivation.
Richtig, und die dritte Motivation ist nämlich, die er dann am Ende zu Skylar sagt, ich war einfach gut in dem Ding, es hat mir Spaß gemacht.
Das stimmt, das sagt er ja.
Ja, das ist ja das ist echt der Höhepunkt dieser ganzen Serie, wo er dann zugibt so, ja, ich habe das vielleicht auch für unsere Familie gemacht, aber ich war scheiße gut darin und ich fand's geil. Und das war ich so.
Ja, damit rechnet ja auch weder Skylar noch der Zuschauer irgendwie so. Ich weiß nicht, oder vielleicht rechnet man noch damit, aber also, es ist so, der Moment wird so aufgebaut, dass jetzt so die Standardantwort kommt, die ganze Scheißserie überkam. Ich hab's nur für die Familie getan, gell. Naja. Und sonst wie, gell. Ich weiß, es sind so viele Menschen draufgegangen und sonst wie, gell. Das ist eine gute Sache. Aber ich hab's nur für die Familie getan und so.
Das nur für die Familie.
Ja, das mit der Familie ist ja irgendwie so ein bisschen mit Frank gestorben, gell. Also.
Gut, das war aber auch jetzt nicht so direkt seine Schuld, muss man sagen.
Ja, aber mit diesem, mit dieser Feindschaft mit Frank und sonst wie und was da alles im Raum stand, also mit seinem Schwager, das hat doch irgendwie so dieses nur für die Familie ad absurdum geführt, oder?
Ja, natürlich, klar.
Also da wurde doch irgendwie klar, wurde schon so angedeutet, dass so dieses nur für die Familie, das ist da nicht mehr die Hauptmotivation.
Ja, wobei, also Hank da so...
Hank heißt er nicht, Frank.
Hast du Frank gesagt?
Ja, ich habe Frank gesagt. Oh. Hank heißt er, ja.
Ich meine, Frank war ja so wie... Jetzt habe ich auch schon Frank verflucht. Hank war ja sowieso schon immer so ein bisschen... zweischneidige Geschichte, weil er hat ja, eigentlich gehört er zur Familie, auf der anderen Seite auch nicht, weil er ermittelt ja die ganze Zeit und versucht Heisenberg zu finden.
Ja, in dem Sinne ist er natürlich auch Walter ein bisschen ähnlich, weil sie sind ähnlich ehrgeizig, gell?
Ja, und dass früher oder später einer von beiden draufgehen muss, das war eigentlich klar.
Ja, also dass sie irgendwann, das war ja auch so ein Spannungsmoment der Serie, dass diese beiden so ein ungleiches Verhältnis, ob schon ihrer doch gleichen Charakteranlagen verhaben.
Ja. Ja, zur Erwartungshaltung des Zuschauers, ob man erwartet, dass Walter zugibt, dass er das nur zum Spaß gerade und weil er es gemacht hat, weil er es gut konnte, ob man das erwartet, ist die Frage. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass er das auch macht, weil ihm das Spaß macht. Da gab es einige Szenen in der vierten und fünften Staffel, wo du merkst so, der geilt sich richtig.
Ja, ja.
Findet sich gerade richtig geil.
Ja. Aber auch schon am Anfang, wie er diesen Drogendealer in die Luft jagt und dann so ganz cool
wegläuft. Ja, es gibt halt dann immer so Momente, wo du merkst so, wow, was ein Tier.
Ja, da fieberst du da so ein bisschen mit ihm mit, so in der Spannung, die er so...
Ja, das macht ja auch Spaß zuzugucken, wenn ein Drogenboss nach dem anderen ausschaltet. Das ist ja schon irgendwie faszinierend.
Ja.
Ich meine, es ist ja nicht so, dass er irgendwie Unschuldige ermordet. Das sind ja Leute, die haben auch Leute getötet.
Ach so, na dann.
Ich sag nicht, dass es das besser macht, aber es ist halt so, das kann man irgendwie nachvollziehen. Oder man kann das vor sich irgendwie rechtfertigen. Man erwartet aber halt nicht, dass er das Skyler halt direkt ins Gesicht sagt. Und das ist halt irgendwie... Eine Sache, die mich dann wieder auf das Gesamtkonzept der Sendung bringt, nämlich, dass sie einfach unfassbar gut geschrieben ist.
Ja, man kann echt lange drüber reden, das spricht für eine gute Serie.
Ja, aber ich weiß nicht, es gibt, ich meine, diese Sendung, man merkt, dass diese Sendung wirklich geplant ist, dass sie einen Anfang und ein Ende hat, ganz klar. Und das haben nicht viele Serien, finde ich. Also die meisten Serien, die ich so kenne, die enden irgendwie abrupt oder komisch oder es gibt gar kein Ende. Und das war wirklich so, es war abzusehen, dass es irgendwann zu Ende geht.
Es wird halt irgendwann nochmal so eine Finalfolge produziert, wo halt noch so ein paar Fäden zusammengeführt werden und ein paar bleiben halt offen. Und
ich war in Wirklichkeit dein Bruder, oh nein.
So ungefähr, ja.
Ja, da gibt es eine Doppelfolge am Ende, super.
Ja.
Ach ja, ich bin dein Bruder.
Oder so wie bei How I Met Your Mother, eine ganze Schlussstaffel.
Ja, und du hast ja eigentlich schon so im Grunde, wo er dann Gustavo Fring umgebracht hat und da hast du ja schon gemerkt, jetzt ist er am Höhepunkt, jetzt kann es noch bergab gehen. So, als Drogenbaron.
Ja, das war irgendwie war auch wieder so ein Zenit, gell, also wo man so wusste, was soll jetzt noch, tritt er jetzt in Handel mit der mexikanischen Mafia, oder?
Ja. Und diese Figur war auch immer noch, also diese ganze Geschichte war auch immer noch halbwegs realistisch. Das war jetzt nichts ultra abgehobenes, das war alles irgendwie nachvollziehbar. Und ich meine, am Ende, wo er dann im Grunde diese Nazi-Bande da im Grunde umbringt, das war schon ein bisschen over the top, also wie glatt das funktioniert hat. Das
war ein bisschen absurd, gell?
Ja, wobei...
Es gab da so ein bisschen Spannungsmoment, so, oh ja, sie töten ihn jetzt sofort. Ach nee, doch nicht. Kann sich noch rausreden.
Wobei dieser Auslöser hat ja auch nicht erst funktioniert. Da habe ich ja auch erst mich fast eingenässt.
Ja.
Also, das war schon trotzdem noch gut gemacht. Aber so prinzipiell solche Sachen, wo irgendwie wo Leute um die Ecke gebracht werden musste. Ich meine, allein wo Gustavo Fring da umgebracht wurde, das war ja der schlimmste Moment meines Lebens. Und da ist so, oh Gott, der Auslöser geht nicht. Weißt du, mit der Klingel?
Ach so.
Rollstuhlfahrer klingelt. Ding, 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 ding.
Ja.
Also es war teilweise ein bisschen sehr aufkonstruierte Geschichten, aber...
Ja, das große Finale war ja, wie er ganz zuletzt noch in das Chemielabor von den Nazis gegangen ist und da...
Jesse befreit hat.
Ja, Jesse war ja zu dem Zeitpunkt schon abgehauen, aber wo er ganz am Ende wirklich so in der letzten Einstellung nochmal durch das Labor da gestapft ist, was die Nazis aufgebaut haben, wo sie Jesse gezwungen haben, Stoff zu produzieren. Und da dann nochmal so in diesen Sachen gemacht und so seinen letzten Handgriff tut.
Ja, nochmal so die Geräte streichelt.
Ja.
Ja, also ist mir im ersten Moment nicht so aufgefallen, aber so, wenn ich dann drüber nachdenke, ist so der Gearschte der Serie ist ja eigentlich Jesse.
arme Kerl, gell?
Ja, also der ist so der Einzige, der, wenn man die Geschichte jetzt weiterspinnen würde, der ist jetzt entweder in ein paar Tagen tot, weil er sich tot gekokst hat.
Ja, dann muss ich ja jetzt um Brock kümmern.
Ja. Also was ist dem passiert? Der wurde da festgehalten, gefoltert, der wurde von seiner Freundin, wurde er vor seinen Augen erschossen, weil er fliehen wollte.
Nee, seine erste andere Freundin hat sich einen Überdosis gegeben und vor Ort hat dabei zugesehen.
Wenn es einer abgekriegt hat, war es immer er und er ist der am Ende, der jetzt
lebt. Und der ist schon am Anfang drogenabhängig, weil er irgendwie mit seiner mittelständischen Vorstadtsiedlungskindheit nicht klarkommt und ist schon am Anfang am Arsch. Und am Ende hat er so viel erlebt, dass es wiegt sich dann vielleicht wieder auf.
Bestimmt. Ja.
So funktioniert das doch mit der menschlichen Psyche.
Ja, das fand ich auf jeden Fall krass. Also eigentlich hätte ich mir vorgestellt, dass er vielleicht irgendwie, er muss eigentlich am Ende leben, weil er ist ja der Gearschte, deswegen muss er ja am Ende leben. Das ist so als Wiedergutmachung.
Ja gut, da gibt's ja auch so diesen bisschen metaphorischen Moment, wo er dann sich da in dieses Auto setzt und mit Vollgas durchs Tor rast und sich quasi da so selbst befreit.
Inwiefern ist der metaphorisch?
Naja, weil er sich eben selbst befreit aus verschiedenen Zwängen. Also er fährt ja da in hohem Tempo weg von diesem Crystal Meth produzieren, von dieser Gefangenschaft da und hat wieder Selbstkontrolle über sein Leben quasi.
Und er bringt Walter nicht um.
Ja, er übernimmt Verantwortung und Kontrolle und so. Und das hat er bis dahin eher so vermieden.
Stimmt, stimmt. Ja.
Verantwortung und sowas war ja da so sein Problem.
Tja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, um da mal so ein kleines Abschlusswort zu der Serie zu finden, dass Breaking Bad von den Serien, die ich bis jetzt gesehen habe, so die geschlossenste, die am besten konstruierteste und auch eine der spannendsten Serien ist, die ich gesehen habe bisher. Also da war ja auch vor allen Dingen keine irgendwie meine Staffel dabei, das war jetzt aber langweilig.
Nee, es reiht sich Folge an Folge und es gibt eine große Geschichte und das macht die Serie sehr sehenswert.
Genau, und selbst in Folgen, wo nichts passiert, also augenscheinlich nichts passiert, hast du trotzdem so Szenen, die im Grunde den Charakter besser erklären oder es wird nie langweilig, auch wenn nicht unbedingt was passiert in einer Folge.
Ja. Schon faszinierend.
Also das ist ein großes Gesamtkunstwerk. Also ich könnte mir nicht vorstellen, eine Geschichte so über 5x12 oder 5x16 Folgen so zu planen. Das ist schon echt echte Leistung. Okay. Dann begrüßen wir diejenigen, die jetzt die Kapitelmarke übersprungen haben wegen Spoilerwarnung und machen weiter mit der ersten Staffel Mad Men, die ich geschaut habe. Mittlerweile bin ich sogar im ersten Drittel der Staffel 2 angekommen. Und wie ich das halt so mache, erzähle ich jetzt halt ein bisschen was zur ersten Staffel und wie mir das so gefallen hat. Also die Serie Mad Men, für Leute, die sie nicht kennen, erzählt so ein bisschen die Geschichte von der Firma Sterling & Cooper, eine Werbefirma in New York, wenn mich nicht alles täuscht. Ist auch nicht so wichtig, Werbefirma. In den 60er Jahren. Und die meiste Zeit spielt es in dieser Agentur Sterling & Cooper und eine der großen Hauptfiguren ist Don Draper, der also die Kreativabteilung leitet und und es ist so ein bisschen eigentlich so eine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es fühlt sich nicht an wie eine normale Serie für mich. Da wird zwar immer wieder Handlungen so erzählt und auch so kleine Geschichtchen. Die bauen jetzt aber alle nicht so sehr aufeinander auf, finde ich. Das heißt, natürlich reifen die Charaktere und reiben sich auch und entwickeln sich weiter und so weiter. Aber die Handlungen oder die kleinen Geschichten, die da so erzählt werden, sind meistens innerhalb einer Folge abgeschlossen. Das heißt, wenn es jetzt da zum Beispiel einen Deal gibt mit irgendeiner Firma und da wird dann so ein Werbekonzept erarbeitet, das wird dann meistens da so in einer Folge abgefrühstückt und dann ist auch wieder gut. Den Einblick, den es, oder den, sagen wir mal, vermeintlichen Einblick, den es in die Werbeindustrie der 60er Jahre bringt, finde ich extrem interessant. Also das, was so betrieben wird, das finde ich irgendwie inspirierend und mitreißend, komischerweise. Was ich aber nicht als Problem der ersten Staffel sehe, ist, dass sie sehr langatmig ist. Also man hat so das Gefühl, dass die ersten zwei Drittel sind sehr langatmig, es passiert nicht viel, die Charaktere werden halt alle nach und nach eingeführt und so die Marotten der einzelnen Figuren werden so dargestellt, aber es passiert nicht viel, deswegen habe ich ja auch sehr lange gebraucht, bis ich die fertig geguckt hatte. Sie waren zwar immer so alle in sich einigermaßen interessant, aber es ist nicht viel passiert und das heißt, ich habe dann immer mal wieder eine Folge geguckt.
Das hat bei mir dazu geführt, dass ich die zweite Staffel nicht mehr fertig gesehen habe.
Okay. Ich fand dann aber, dass der letzte Teil der ersten Staffel hat dann plötzlich ein Tempo aufgenommen und hat dann die ganze Geschichte beschleunigt und dann war es plötzlich so insgesamt spannender und ich habe dann so am Stück mehr geguckt. Und jetzt bin ich so mittlerweile so, dass ich so jeden Abend so eine Folge gucke, meistens.
Echt? Hast du Zeit für?
Deswegen bin ich jetzt auch schon dann am so dritte, vierte, fünfte Folge der zweiten Staffel. Und ich verstehe jetzt, warum das Leute gut finden. Weil ich habe ja immer nur gehört, das ist so eine tolle Serie, das gehört zu den großen Serien momentan.
Läuft die eigentlich noch?
Ich glaube, die...
Läuft noch, oder?
Kann sein, dass sie noch läuft, ja.
Ja.
Also entweder läuft es noch oder ist kürzlich jetzt zu Ende gelaufen, eins von beiden. Ist noch nicht so alt. Und ja, ist auf jeden Fall interessant. Also wer mal so eine wenig aufgeregte Geschichte braucht, vor allen Dingen mit so Einblick in die Sozial- und Werbestruktur der 60er Jahre, da ist auf jeden Fall viel dabei. Ist echt interessant. Und trotzdem spannend. Ja. Und dann hat der Johannes noch eine...
Ja, Madman, kann ich nicht viel zu sagen, deshalb lasse ich das einfach mal dabei. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen eine britische Serie entdeckt, die etwas ganz Interessantes versucht. Und zwar heißt die Serie The Wrong Mans und er läuft dienstags auf BBC Two.
Was? Die läuft noch, ist ja interessant.
Ja, die strahlen heute die dritte Folge aus.
Ah, ganz frisch quasi.
Ja, sehr frisch und es ist eine Verbindung von Komödie und Thriller.
Mhm.
Und zwar geht es um zwei wirklich sehr durchschnittliche Typen. Einer davon findet eines Morgens, ist Zeuge eines Autounfalls und findet dann dort am Unfallort ein Telefon und an diesem Telefon wird ihm gesagt, hier, komm heute Abend vorbei oder wir bringen deine Frau um und der so, was, hä? Ja, jetzt hier, mach keine Scherzchen und du kommst gefälligst, sonst ist sie tot und dann schreit eine Frau im Hintergrund und sonst was, gell? Und auf jeden Fall er und sein Kumpel aus der Arbeit schreiben sich dann halt auf die Fahne, die Frau zu retten. Das ist auf jeden Fall so der Inhalt des Piloten, beziehungsweise die diskutieren im Rahmen des Piloten, ob sie das machen können. Die einzelnen Folgen sind nur 30 Minuten, deshalb ist es ein bisschen schwierig, weil es ist auf Komik ausgelegt, das merkt man ganz klar. Also die Figuren sind sehr schräg. Der eine ist 31. Der Hauptcharakter, der dieses Telefon findet, ist so ein sehr schmächtiger, ruhiger Typ. Der so, hey, was, hallo, ja, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hat, den vergangenen Abend betrunken hat, hat jetzt gerade nicht den tollsten Tag seines Lebens. Und der andere ist, wie sagt er so schön, sagt er eine, wird er so schön beschrieben, er ist ein 31 Jahre alter Mann, der in der Postabteilung des Unternehmens arbeitet und bei seiner Mutter wohnt.
Okay.
Es ist auch der Schauspieler, der James Corden ist ein bekannter britischer Komiker, der auch übrigens mal in zwei Folgen bei Doctor Who mitgespielt hat, habe ich gerade gesehen. Da spielt er Craig Williams, falls ihr das was sagt.
Nö. Nee.
Ja, nicht so
ach,
richtig.
Craig, hier Dings.
So ein bisschen fülliger.
Ja, doch, kenne ich. So nicht?
Ich weiß es nicht.
Das ist der Dicke, bei dem der Matt Smith als Doktor da mal so untergekommen ist für ein paar Tage.
Ja, genau. Genau der ist das. Ja. Und da spielt er halt so eher so den Loser.
Gut, da war er der absolute Held.
Ja, aber schon irgendwie so ähnlich verhält. Naja, nicht so ähnlich. Da ist er eher so, hey, lass uns da drauf eingehen und so. Ja, wir können nicht mal Abenteuer erleben. Mhm. Aber wirkt schon sehr tollpatschig und komisch. Und
okay.
Es ist, was ich gelesen habe, das ist ein bisschen schwierige Verbindung von Thriller und Comedy, die eben in 30 Minuten auszuspielen. Keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Die erste Folge ist auf jeden Fall sehr, vielleicht nicht unbedingt, aber vielversprechend, da es doch irgendwie unterhaltsam wirkt. Und es ist schon ganz fix erzählt. Also
das heißt, du hast bis jetzt nur die erste Folge gesehen?
Ja.
Okay.
Deshalb fand ich es auch mal ganz amüsant, darüber zu reden, weil das kann man jetzt noch gerade so.
Stimmt, ja.
Verfolgen eventuell sogar noch. Ich weiß jetzt nicht, ob man die erste Folge noch im BBC iPlayer sehen kann. Auf jeden Fall die zweite.
Okay. Das klingt zumindest interessant.
Subscription oder VPN oder sonst was vorausgesetzt natürlich.
Hast du das bei welchem BBC iPlayer? Den Global oder den englischen?
Ich habe bei VPN.
Okay.
Sonst funktioniert das ja hier in diesem Land mit diesem Serienkonsum nicht so wirklich.
Ja, es gibt ja auch den BBC iPlayer Global. Ich glaube, da gibt es aber nur so
einen. Beziehungsweise, du kannst ja auch BBC, das sei an dieser Stelle mal erwähnt, BBC über Satu Schweiz gucken.
Ja, das stimmt.
Ja.
Sache gibt's,
die gibt's gar nicht.
Ja, denn ist diese Sendung auch schon vorbei? Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit und wünschen noch eine angenehme Restwoche.
Ja, und einen schönen Abend an die Live-Hörer.
Genau. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.